Werbung mache ich gar nicht mehr so viel. Also ich mache jetzt mehr Doku-Sachen. Und okay. Genau, ich mache viel so Arte und NDR und so weiter.
Oh, kenne ich da was? Erzähl mal.
Ja, weiß ich nicht. Also ich mache so Reisedokus eigentlich immer. Also alles, was so ein bisschen Richtung, ja, halt so Travel-Geschichten geht. Und jetzt gerade seit ein paar Jahren mache ich so eine lange Serie Züge in Osteuropa.
Ah, okay.
Da haben wir jetzt zwei Filme in Albanien gedreht, einen in Bulgarien, einen in Rumänien. Und jetzt drehen wir demnächst in Slowenien und in Bosnien. Genau.
Okay. Also ich muss zugeben, ich schaue sowas ja auch immer mehr, ja. Und ich musste jetzt letztens musste ich so lachen, als ich dann zu meiner Frau rüber schaute und sage, weißt du noch, wie wir bei Mord mit Aussicht, da gibt es ja die Szene, wo dann der Polizist mit seiner Frau sitzen, die abends immer vor so einer Tierdoku, ne? Und dann immer so, der Habicht, er ist ein Luftjäger, genau. Weißt du so? Und dann denkst du immer so, oh Gott, so möchte ich nie enden, weißt du? Und dann dann saßen wir jetzt so da. Ja, und sitzt du da und sagst du so, ach guck, da haben sich die Kontinente verschoben. Spannend.
Ja, genau. Ja, ich habe gerade auch einen längeren Film über Stare gedreht.
Okay.
Auch für Arte wieder. Der Star vom Alexanderplatz. Der ist noch nicht fertig, das dauert auch noch, aber seitdem ist meine Familie jetzt auch schon etwas genervt von mir, weil ich denen immer alle Vögel jetzt zeige und immer ganz aufgeregt bin, wenn ein Vogel
irgendwo ist. Oh Gott, der war's, der war mit dabei.
Genau.
Also, okay, jedenfalls fand ich das ganz beeindruckend, als ich da so gesehen habe, wo du da filmisch so rumtobst und das bin ich natürlich jetzt so, durch meinen Beruf natürlich, habe ich da auch immer die Augen so ein bisschen und gucke, was da so gerade passiert, weil ich das immer sehr interessant finde. Ja. Was für unterschiedlichen Kram die Leute eigentlich machen. Ja, so
absolut.
Das. Na gut, du, dann Fridolin, dann sage ich jetzt erstmal ganz offiziell herzlich willkommen bei Bike2Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Du merkst, das klingt sehr professionell, das war nämlich jetzt das Intro. Ab jetzt ist ernst, also vorher auch schon, das entscheide ich dann. Aber das werden wir dann sehen, wenn jetzt alle sehen, die es jetzt hören. Nee, die werden alle hören, die es jetzt hören, werden jetzt wissen, wann ich angefangen habe.
Ja.
Vielen Dank, dass es geklappt hat. Und ich muss sagen, zu meiner Schande, wir haben uns kennengelernt auf der Kollektiv in Berlin. Und da hatte ich gesagt, ah ja, cool, du fährst das Hellenic Mountain Race, dann lass mal danach im Podcast sprechen. Und dann hatte ich hatte das auf dem Zettel. Ich habe dich ja auch mit deinem Kumpel da so gesehen. Kommen wir gleich dazu, weil das ist ja wichtig, warum wir jetzt miteinander sprechen. Und dann diese ominöse Schnecke, die ich ganz toll fand eigentlich, die so wegmarschierte. Und dann habe ich aber nichts mehr gehört. Dann war die auf einmal, diese Schnecke war durch. Und dann hatte ich dann doch gesagt, okay, quatschte da mit jemand anderes sozusagen vom Hellenic Mountain Race. Und hatte das dann ehrlicherweise gedacht, ja gut, der Fridolin, der wird jetzt andere Probleme haben oder so. Und dann hast du dich aber gemeldet und hast mir ein paar Textnachrichten geschickt, Sprachnachrichten geschickt. Und das fand ich ganz interessant, weshalb ich dann gesagt habe, jetzt müssen wir mal drüber sprechen, weil es ist eine Mischung aus Paartherapie und Feedback zu diesen Rennen. Ich bin ja immer sehr interessiert an solchen auch Blicken auf bestimmte Sachen. Und das, was ich ja bei dir noch sehr spannend finde, weshalb du ja auch auf der Kollektiv bist, weil du hast ja selber quasi deine Leidenschaft zum Teilberuf gemacht, du wirst ja gleich noch mehr sagen, mit Chirp Chirp. Ob das jetzt richtig ist, weiß nicht. Und du bist auch noch halber Grieche, zumindest mit Herzen, und sprichst es auch. Also es gibt sehr viel zu erzählen, deswegen sei erstmal Fridolin, herzlich willkommen. Jetzt stelle ich erstmal vor und versuche alles abzudecken, was ich angesprochen habe.
Ja, oh Gott, jetzt wird es schwierig. Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf. Das freut mich natürlich sehr.
Gerne.
Ja, genau. Also ich habe mir da deine ganzen Fragen auch durchgelesen und mich da so versucht, so ein bisschen drauf vorzubereiten. Und die schwierigste Frage ist natürlich die allererste. Mhm. Stell dich mal vor.
Ja.
Also ich bin Fridolin und ich wohne in Berlin. Und ich fahre gerne Fahrrad.
Mhm.
Und das auch gerne ein bisschen ambitionierter und seit längerem und fahre gerne lange Strecken und war eben dieses Jahr auch beim Hellenic Mountain Race dabei. Und genau.
Aber du warst ja nicht alleine, ne? Du warst ja mit einem Kumpel und jetzt das, was ja auch noch interessant ist, und da sprechen wir gleich drüber, ist ja, du baust ja auch noch die Räder, auf denen du fährst. Das heißt also, du hast ja gar keine Entschuldigung mehr.
Also. Ja, das stimmt. Sehr viel Druck lastet auf meinen Schultern. Also genau, ich bin das Rennen jetzt auch wieder auf unserem Prototypen gefahren. Auf dem bin ich auch schon das Bohemian Border Bash letztes Jahr gefahren. Sogar vor 2 Jahren, glaube ich. Das erste Bohemian Border Bash.
Ah, okay.
2021, ja. Genau.
Ja.
Und genau, bin darauf schon relativ viel gefahren jetzt irgendwie in den letzten Jahren. Und eben jetzt das Hellenic Mountain Race mit meinem Freund Panos zusammen. Wir hängen im Sommer immer viel auf so einer kleinen griechischen Insel ab. Ich bin viel in Griechenland. Ich habe früher in Griechenland gewohnt. Ich habe da Zivildienst gemacht und habe gute Freunde da unten. Und eben mit Panos bin ich jetzt zusammen gefahren. Der fährt nämlich auch ein Rad von uns.
Mhm.
Und dann waren wir zusammen auf unseren Titanrädern da unterwegs.
Wie hast du, also du baust sie? Oder Panos ist mit dabei oder Panos ist nur ein Kumpel, der das dann ausbaden muss, was du baust? Oder
genau, der ist einfach nur ein Kumpel und der ist unser Kunde sozusagen, einer unserer Kunden.
Okay.
Genau, wir haben das Showbike für dieses Jahr, hatten wir für ihn aufgebaut.
Ja.
Das hast du auch auf der Kollektiv gesehen.
Ja.
Das ist direkt nach der Kollektiv, haben wir es dann mit nach Griechenland genommen und dann durfte er da das Hellenic Mountain Race drauf fahren.
Nochmal kurz zurück, weil du sagtest ja am Anfang, du fährst gerne lang und viel. Wie ist das gekommen? Also, das hat ja mal einen Grund, oder hast du das beschlossen?
Ja, genau. Nee, es hat eigentlich so den ganz klassischen Grund, wie man sich das immer vorstellt. Mein Vater ist schuld eigentlich. Also, mein Vater ist eigentlich in unserer Familie der.
Also, Paartherapie und jetzt noch Vaterkomplex.
Und jetzt
ich
höre. Jetzt noch Familie, genau. mein Vater ist schon wahnsinnig viel Fahrrad gefahren, früher immer, und hat irgendwann beschlossen, dass er auch jedes zweite Jahr immer nur noch ein halbes Jahr arbeitet und das andere halbe Jahr Fahrrad fährt und so weiter.
Sehr sympathisch.
Und ich kann mich viel dran erinnern, sozusagen in meiner frühesten Kindheit, dass wir ständig Fahrradtouren gemacht haben. Mussten immer an jeder Kirche anhalten und einmal reinrennen, so richtig, wie man sich das vorstellt. Und ich habe auch meinen ersten Alpencross mit ihm zusammen mit, ich glaube, ich war 14 oder sowas gemacht, vom Bodensee zum Lago Maggiore, immer dem Rhein entlang und dann darunter. Und genau, dadurch kam das sozusagen, dadurch bin ich zum Fahrradfahren gekommen. Das lag dann lange Jahre, lag das so ein bisschen brach, weil ich irgendwie, naja, dann hat man ja auch anderes zu tun, wenn man Anfang 20 ist. Mhm. Dann habe ich in Berlin gewohnt und naja, mit Anfang 20 in Berlin, da feiert man ja und hört sich
da Techno vergehen an. Die Jahre.
Da vergehen die Jahre, richtig. Und dann, ich bin aber mit Freunden, bin ich immer so einmal im Jahr, immer haben wir so Touren gemacht. Wir haben angefangen, die deutschen Grenzen abzufahren und haben dann immer einmal im Jahr sind wir dann irgendwie so für 5-6 Tage rumgefahren, aber den Rest des Jahres hatte ich eigentlich nichts mit Fahrradfahren zu tun. Und dann sind wir nach Kalifornien gezogen. Meine Freundin, verlobte Frau, ist Amerikanerin, halb Amerikanerin.
Ah, ja. Okay.
Und genau, unsere Kinder sind auch beides sozusagen, also deutsch und amerikanisch. Und dann haben wir in Kalifornien gewohnt und haben da so mitten in der Wilderness gewohnt eigentlich. Mhm. Also da war nicht viel drumherum.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, okay, warte mal, das ist irgendwie spannend. Und dann habe ich auf Craigslist geguckt, habe mir für $200 ein altes Stahlrennrad gekauft.
Mhm.
Und gedacht, okay, jetzt geht meine Karriere los und bin da richtig viel gefahren. Bin dann auf diesem Track, ich weiß noch, das war, das habe ich von einer Witwe gekauft. Ihr Mann war gestorben und sie wollte dieses Rad loswerden und hat mir so einfach alles, was sie zum Fahrradfahren hatte, hat sie mir rübergeschmissen und so weiter.
Ja.
Und das hatte noch 19 mm Reifen drauf, also das war so ein richtiges altes Rennrad halt. Aber da, wo wir gewohnt haben, das ist so zwischen L.A. und Santa Barbara, Ojai, so ein ganz kleines Hippie-Dörfchen.
Mhm.
Da sind halt diese klassischen Fire Roads, also dieses richtige Gravel.
Ja.
Das, was man sich so vorstellt, das ist da halt ohne Ende. Und da bin ich halt einfach, bin ich halt dann auf meinen 19 mm Reifen auf 8 Bar dann irgendwie immer in die Wilderness gefahren, habe aber immer gemerkt, das ist irgendwie scheiße auf diesem Fahrrad.
Ja.
Habe dann sogar mein erstes Gravel-Rennen noch auf diesem Rad bestritten. Habe mich da auch noch auf den zweiten Platz vorgekämpft irgendwie.
Okay. Cool.
Bei den ganzen equippten Amerikanern. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, ich brauche da was anderes und habe mir so ein Cinelli gekauft.
Mhm.
Und so ging es los. Und dann bin ich dann immer nach Berlin zurückgezogen, als die Kinder im Alter für die Schule waren. Und bin dann hier erstmal wieder Rennrad gefahren. Und dann kam halt irgendwann die Idee, okay, irgendwie das, auch hier kann man im Wald fahren, auch hier kann man Offroad fahren und auch hier kann man irgendwie lustige Abenteuer erleben. Und so ging das los, dass ich mich auf die Suche begeben habe nach einem Gravel-Bike. Mit diesem Thema Gravel hast du ja auch schon mit vielen Leuten jetzt darüber gesprochen, was ist der Begriff Gravel und so weiter. Das will ich auch gar nicht werten oder sowas, aber ich habe irgendwie was anderes gesucht, als was die Masse angeboten hat. Also ich hatte irgendwie keine Lust auf ein bisschen modifiziertes Cyclocross-Rad oder einen Endurance-Rennrad mit einfach irgendwie 42er Reifen. So, das war nicht das, was ich gesucht habe. Sondern ich wollte was, wo ich auf der Straße schnell fahren kann. Und wenn ich auf Trails bin, wenn ich im Wald bin, wenn ich auf Bergen bin, dann eben weiterfahren kann. Und ich habe das Gefühl, da kommen viele Gravel-Bikes sozusagen an ihre Grenzen. Und da haben wir überlegt, vielleicht könnten wir da ja einfach was selber bauen. Es gibt da natürlich schon ein paar Sachen, die in der Richtung sind. Oder beziehungsweise gab es. Also es war vor, ich glaube, 3 Jahren, als wir das gestartet haben. Aber ich hatte das Problem, es war einfach alles ständig ausverkauft.
Ja.
Also ich weiß noch, eigentlich, ich wollte einen Sour kaufen, Sour Purple Haze, glaube ich.
Ja, Dresden.
Ich habe mit denen Kontakt aufgenommen, genau, aus Dresden. Ja. Total nette Jungs. Und die meinten, ja, so in deiner Größe ein Jahr, anderthalb Jahre. Und dann dachte ich, ja, weiß ich nicht, das können wir auch besser. Oder naja, nicht besser, die machen das super gut. Aber vielleicht machen wir uns dann einfach selber.
Ja.
Und ursprünglich dachte ich nur, dass ich mir jetzt einfach ein Rad bauen lasse. Das mehr muss da eigentlich gar nicht draus passieren. Aber dann hat Felix, ein sehr guter Freund und eben die andere Hälfte von Chapter Cycles, während Corona, Anfang von Corona, sind wir halt dann beide sehr viel Rennrad gefahren und er hat so ein Häuschen im Wendland und dann sind wir immer ins Wendland gefahren aus Berlin und wieder zurück und so. Und dann war eben die Kontaktsperre während Corona und dann haben wir gedacht, komm, wir treffen uns auf einen Kaffee. Er war im Wendland, ich war in Berlin. Wir wollten uns an der Elbe treffen auf der Hälfte und dann kurz vor der Elbe hatte er halt einen Unfall, ist gestürzt. So ganz genau wie, weiß man gar nicht so, aber als ich schon die Fähre hatte und drüben war, war schon der ADAC-Helikopter da und großes Drama und hat sich die Hüfte halt irgendwie, ich glaube, 3-mal gebrochen oder sowas und war halt so komplett auseinandergenommen. Und lag dann danach eben lange im Krankenbett und hatte eben Titanstreben so aus seiner Hüfte rausstehen. Also es war so richtig über außen fixiert und er konnte sich echt lange nicht bewegen und so weiter. Es war relativ dramatisch. Dem geht's wieder gut. Der fährt auch wieder, der fährt auch schnell und so weiter. Aber auf jeden Fall hatte er auf einmal ganz viel Zeit, weil er halt da in seinem Bettchen saß, sich viele Drogen reingeschmissen hat, die er so verschrieben gekriegt hat. Aber mit Arbeit war das halt alles ein bisschen schwierig. Und dann meinte er, komm, dann machen wir da einfach eine Firma draus. Und so ist es ein bisschen gestartet.
Aber braucht man dazu nicht, weil ich hatte darüber tatsächlich über unser Gespräch auch in Berlin nochmal nachgedacht, gedacht so, ja, also klar, ich mag auch Fahrräder, aber so diesen Schritt, ja, zu tun, also ich würde mir jetzt, weiß ich nicht, ich hätte da, also zu sagen, okay, was muss das für Maße haben? Oder wenn jetzt ein Mensch wie du kommt und sagt, guten Tag, weiß ich nicht, ich bin 2,07 Meter und habe die Beinlängen, so wüsste ich, ich stehe hier, ich bin Geisteswissenschaftler, also ich kann dir sagen, dass du ein großer Mensch bist, ja, aber mehr geht da auch nicht. Hast du da einen Zugang dazu, oder?
Nee, tatsächlich auch nicht so. Also eher schon mehr, Felix, der ist Doktor der Physik, also der kommt so ein bisschen mehr aus der Materie. Aber und ich komme halt eher so aus der Werbung und so aus diesem, also eigentlich bin ich Kameramann, aber oder so Directing, DOP. Ich bin halt eher so mit Brandbuilding und so mit diesem ganzen Visuellen. Das ist eher so meine Welt. Wir haben aber uns einen Rahmenbauer dazu geholt. Wir haben sozusagen einen Rahmenbauer, wir haben da sehr lange gesucht, bis wir da jemanden gefunden haben, der auch irgendwie wirklich kreative Sachen macht und da auch so ein bisschen anders denkt als viele andere. Und den haben wir sozusagen beauftragt. Mit dem haben wir uns lange zusammengesetzt, haben gesagt, was wir wollen, was wir uns vorstellen, welche Räder wir schon gefahren sind. Wir sind in der Zeit, sind wir halt in jeden Laden gegangen und haben einfach jedes Rad gefahren, um uns einfach mit diesen ganzen Winkeln und Maßen und so weiter auseinanderzusetzen. Und haben ihm dann relativ klar sagen können, was wir damit wollen, was wir da auch anders haben wollen, als andere das machen. Und dann hat er das für uns so umgesetzt. Mhm. Und hat da natürlich auch noch ein bisschen seinen Senf mit reingegeben. Mhm. Und genau, und das war dann natürlich schon ein langer Prozess, bis wir dann auch irgendwo waren. Mhm. Und dann haben wir einen Prototypen gemacht und dann haben wir noch einen Prototypen gemacht und so weiter und haben das halt immer noch so ein bisschen angepasst, bis wir jetzt da sind, wo wir sind.
Ja.
Und also ich bin mega happy damit. Also das fährt sich super gut. Also ja.
Was habt ihr mit Chirp Chirp vor? So, also habt ihr überhaupt was vor oder sagt ihr mal gucken, wohin die Reise geht? Oder weil das ist ja das Unique in Anführungszeichen ist ja quasi dieser Fokus auf Titan. Ne? Also du sagtest auch, ihr werdet oder geht ihr auch da vielleicht beim Material nochmal einen anderen Weg?
Ja, Titan kam dann eigentlich eher so dazu. Die Idee war am Anfang gar nicht unbedingt Titan zu machen, weil es war eigentlich nie die Idee, dass wir jetzt ein absolutes High-End-Rad für 12.000 Euro bauen. Das war eigentlich nie der Ansatz. Wir haben am Anfang uns mit Stahl auseinandergesetzt, haben aber relativ schnell gemerkt, dass es gibt halt wahnsinnig viele Leute, die Stahl machen, die auch gute Räder aus Stahl machen. Und ich sag mal, die kosten alle zwischen 500 und 800 Euro. Ein Rahmen.
Ja.
Und wenn wir jetzt in einer kleinen Serie von, ich weiß es nicht, 20 Rädern oder sowas, Stahlrahmen produzieren würden, dann müssten wir die für, weiß ich nicht, 1,6, 1,8 verkaufen.
Das ist hat aber für uns
irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht.
Ja, aber das ist ja eigentlich aus meiner Sicht ein, in Anführungszeichen, normaler Preis, den ich bei einer sehr individuellen Manufaktur eigentlich auch erwarte, also auch eigentlich gewohnt bin, so in der Richtung.
Ja, ja. Das stimmt schon. Aber dann haben wir eben geguckt und haben halt gemerkt, okay, wenn wir das aus Titan machen, dann ist es unwesentlich teurer und man hat halt noch klare Benefits. Also weißt du, wenn ich mir jetzt einen Rahmen von Sauer oder von 8 Bar oder von ich weiß nicht wem hole und der halt irgendwie 500, 600 Euro kostet, dann ist das ein geiler Rahmen. Also weißt du, dann kann ich schlecht Freunden von mir sagen, nee, kauf lieber für irgendwie 2.000 Euro unseren Rahmen, der ist besser. Also klar ist der dann natürlich anders, aber der Preisunterschied ist halt echt groß.
Ja.
Und bei Titan ist es einfach so, okay, bei Titan hast du halt echt nochmal andere Vorteile im Vergleich zu Stahl. Du fährst ja auch Titan, hast du dich ja wahrscheinlich länger mit beschäftigt. Und die kosten halt alle so viel.
Ja.
Weil selbst die großen Hersteller machen eigentlich nicht mehr Stückzahlen als, weiß ich nicht, was macht Salsa? Ja.
Ich weiß also, es ehrlicherweise gar nicht.
Ihre 100 Rahmen herstellen oder so.
Ja, aber guck mal, die rufen auch für das Frameset 3.000, 3.500 auf, ne?
Ja,
so, also
genau. Wir sind bei 2.9, also von daher ist es noch,
Ja.
Genau, aber so sind wir dann eigentlich zu dem Titan gekommen, weil wir dann gesagt haben, genau, das mit dem Stahl ist sozusagen auch gar nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt, dann machen wir es doch direkt in Titan.
Ja.
Und auf deine Frage zurück, wo wir damit hinwollen. Also das ist für uns beide, ist es Liebhaberei. Also wir lieben Fahrräder, wir lieben Fahrradfahren und wir lieben auch so ein bisschen so eine Community aufzubauen und die Firma aufzubauen und so ein bisschen so eine Brand aufzubauen und da auch irgendwie so ein bisschen Leben reinzubringen. Also wir freuen uns natürlich, wenn wir Fahrräder verkaufen, überhaupt keine Frage. Aber wir haben jetzt nicht das Ziel, nächstes Jahr 100 Fahrräder zu verkaufen und damit großes Geld zu machen, sondern wir freuen uns total, wenn da echt irgendwie interessante Leute kommen, die ein Rad wollen und die irgendwie schöne Projekte damit vorhaben und Rennen fahren oder weiß ich nicht, jetzt haben wir wieder einen, der will nächstes Jahr quer durch Bolivien fahren. So, ja, ist das super, habe ich total Bock drauf. Am liebsten würde ich mitkommen.
Von daher. Den Sauerstoff einbauen bei Ihnen dann.
Ja, genau.
Deinen
Tank. Ja. Nee, genau. Aber deswegen, wir konzentrieren uns da drauf, irgendwie einfach so ein bisschen so eine Community aufzubauen und schöne Räder zu bauen. Also wenn wir die als Kompletträder verkaufen, dann bauen wir die auch selber auf. Und oder auch wenn jemand ein Rahmenset kauft, dann kann er auch gerne zu uns in die Werkstatt kommen und wir helfen beim Aufbau. So, da haben wir Spaß dran. Also das ist wirklich eigentlich ein bisschen Liebhaberei.
Das wäre nämlich noch meine Frage gewesen, so ob ihr das auch noch so schön selber schraubt. Ist das dann für dich so ein Kontrast zum sonst Artist da sein, so war was Handfestes.
Ja, definitiv. Ja. Also das war natürlich auch immer der Grund, warum ich auch irgendwie so ein bisschen auf der Suche war, noch was anderes zu machen. Man stellt, also ich weiß nicht, was du dir jetzt vorstellst, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, Kameramann und Dokus irgendwie irgendwo auf der Welt drehen und so weiter, ist ja totales Abenteuer. Naja, das sind halt irgendwie 2 Wochen im Jahr, ne? Den Rest sitzt am Rechner und weiß nicht, schreibst Rechnungen oder machst Postproduktion oder schreibst E-Mails und so weiter. Und ich habe schon auf jeden Fall nach was gesucht, was mich auch aktiv vom Digitalen wegbringt. Also was mit der Hand mache und wo ich einfach meine Zeit draußen verbringe oder eben in der Werkstatt.
Ja. Das
finde ich. Ja, cool. Wir machen alle paar Monate, machen wir immer noch so Rides in Berlin irgendwie, die wir auch mit Freunden zusammen organisieren. Und das macht uns auch wahnsinnig viel Spaß. Also wir organisieren da immer so ein bisschen themenbezogene Sachen, weiß ich nicht, fahren auf 150 Kilometer in die Lausitz und treffen einen Ornithologen und lassen uns einen Vortrag geben oder sowas.
Da kommen die. Da sind Vögel wir wieder bei den Starren.
Genau. oder beim letzten Mal, das hat leider total geregnet, aber da haben wir uns die schönsten und besondersten Bäume aus Berlin und Brandenburg angeguckt und dann haben ein paar Leute Referate vorbereitet und so. Und sowas macht einfach total Spaß. Ja. Und da geht es uns jetzt auch nicht darum, irgendwie unsere Brand da bekannter zu machen oder irgendeinen Rad zu verkaufen oder sowas, sondern das macht einfach Spaß, mit Leuten Fahrrad zu fahren.
Ja, das macht der Cyclism zum Beispiel in Hamburg ja auch. Ne? Ja. Die machen Klamotten und die haben halt Spaß an dem, was sie machen und sagen, komm, dann fahren wir da auf geheimnisvollen Wegen irgendwo lang und wer Bock hat, der kann ja gerne nochmal im Shop vorbeigucken. Ah ja.
Genau.
Ah, okay, gut. Und das Fahrrad, und da kann man ja jetzt den Bogen so ein bisschen machen. Jetzt hattest du das beim Hellenic Mountain Race oder anders gefragt, beim Bohemian Border Bash. Hattest du da ein anderes Fahrrad, als du jetzt fürs Hellenic genommen hast? Weil wir hatten ja noch rumgewitzelt, wo ich sagte, naja, eigentlich musst du ja Mountainbike bauen. Und dann meintest du, nee, das ist hier für deinen Kumpel. Das ist der Arme. Genau. Was muss der denn machen? Dann sagst du, nee, ich fahre ja mit ihm mit. So. Also, baust du dann immer neue Räder?
Nee, eigentlich nicht. Also der Rahmen ist gleich geblieben. Aber fast alles andere habe ich dann doch wieder abgebaut und umgebaut und neu gebaut und so weiter. Wir bauen unsere Rahmen so auf, dass du die Zugführung entweder komplett extern haben kannst oder aber komplett intern.
Heißt, was ist dein Favorit?
Es kommt auf den Anwendungszweck drauf an. Ja. Für Offroad komplett extern. Mhm. Also ich habe jetzt auch alles umgebaut auf komplett extern.
Ja.
Und wenn man aber das jetzt eher, wir haben auch eine Variante von dem Prototypen aufgebaut als eigentlich eher Rennrad mit Slicks, ein bisschen breitere Reifen, haben damit mit Classified, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Nabenschaltung, haben das halt als 2x11 elektronische, komplett elektronische 2x11 aufgebaut und dann kannst du das eigentlich fahren wie ein Rennrad mit schönen breiten Reifen. Ne? Also wenn du jetzt so Sachen machen willst wie, keine Ahnung, Paris-Brest-Paris oder Transcontinental oder sowas, ne, wo du wirklich lange drauf sitzt und dann halt doch lieber mit 40er Slicks fährst oder sowas. Dafür kann ich das voll empfehlen. Alles intern, das ist total aerodynamisch. Da kann überhaupt nichts kaputt gehen. Da hast du echt keine Probleme mit. Ich bin eher so der Typ, ich reise halt dann auch mit dem Rad oder ich fahre irgendwo hin und bleib dann da und so weiter. Ich nutze es auch eher als Fortbewegungsmittel. Daher war für mich immer das Elektronische, da habe ich keine Lust drauf. Und dann habe ich das aber am Anfang probiert, trotzdem komplett intern zu führen und hatte eine Eagle-Schaltung, also eine Mountainbike-Schaltung mit diesem Ratio Technology auf 12 umgebaut, was auch super funktioniert hat, aber dadurch, dass die Kabel innen verlegt waren, ein Dropper-Post hatte ich noch und so weiter. Ich hatte nach dem Bohemian Border Bash Race echt krasse Probleme mit meinen Händen.
Okay.
Und ich konnte einfach nicht mehr schalten. Also ich musste dann wirklich so mit die zweite Hand da zu Hilfe nehmen, um irgendwie überhaupt schalten zu können und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich ziehe alle Kabel wieder raus und verlege es komplett extern. Es läuft das am Unterrohr runter und bleibt sozusagen komplett außerhalb vom Rahmen.
Meinst du, das lag daran, dass du sehr viel Kraft brauchtest, weil die innen gelegen haben?
Auf jeden Fall, ja.
Ah, okay.
Ja, und ich glaube, so diese klassische Variante durch den Rahmen durch ist überhaupt kein Problem, das machen ja ganz viele, aber durch diese Biegung, durch den Lenker, in den Stem, durchs Headset und so weiter, das ist einfach so ein bisschen zu viel. Genau, und deswegen haben wir einfach gesagt, okay, wir machen das komplett extern und komplett intern. Und genau, uns wird auch tatsächlich beides angefragt. Also, ja, die einen mögen das, die anderen das und ja, jeder wie er will.
Okay, und jetzt fürs Hellenic, da hast du auf, soweit ich weiß, du hattest dann Mountainbike-Reifen im Kern, ne? 2,25 oder so?
Genau.
Hattet ihr beide,
ne? Die Vittoria Mescal, genau, 2,25 beziehungsweise 2,1, weil der der Panos ist den Prototypen von der Titangabel gefahren. Und das war einfach ein bisschen zu eng mit den 2,25, deswegen ist er auf 2,1 gefahren. Und ich auf 2,25. Und also einfach nur, um noch mehr Suspension zu haben, um noch mehr ein bisschen mehr Gefühl in den Händen zu behalten.
Ja. Aber Federgabel seid ihr ja nicht gefahren, ne?
Nee, Federgabel nicht, aber ich habe den von Vegnum, diesen Suspension Stem, so einen gefederten Vorbau gefahren.
Ja, ja.
Und der ist super. Also, da bin ich echt Fan von.
Ja. Okay.
Also das sind total nette Leute aus dem Allgäu unten.
Ja.
Die sind super cool, super gutes Produkt. Das Teil ist echt kaum schwerer als ein normaler Vorbau und das nimmt echt viel raus.
Ich hatte mit denen Kontakt und die hatten auch gesagt, guck dir das mal an und ich hatte das dann aber, musste ich leider ablehnen, weil ich einen negativen Vorbau habe.
Ja.
Und das geht bei denen nicht.
Das stimmt, das geht nicht, ja.
Also da geht es nur nach oben sozusagen.
Genau, das habe ich auch schon angemerkt, dass ich das eigentlich schöner fände, wenn man das auch irgendwie umdrehen könnte, aber das geht halt leider nicht. Mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das technisch so ein großes Problem wäre, weil der hat auch der hat auch so eine gewisse Federung nach oben, ne? Also es geht irgendwie 3/4 nach unten, 1/4 nach oben. Das geht aber nicht. Ja. Mhm. Die haben nur die positive, ja. Plus 6 ist es, glaube ich.
Oder so. Ja, genau.
Ja, genau, ich habe halt dann ein paar Spacer, ich habe ein paar Spacer rausgenommen und dann ging es aber.
Okay.
Nee, aber also das wollte ich nur nochmal sagen. Also vor allem auch so, wenn es wirklich mountainbikig wird, wenn es wirklich anspruchsvoll wird, wenn Drops drin sind und Sprünge und so weiter, da merkt man richtig viel. Also das ist wie eine kleine Federgabel nach meiner Sicht.
Mhm. Ah, cool, gut zu wissen.
Ja.
Okay, und dann Hellenic, also da. Ich hatte ja, wie gesagt, da schon eine Runde zu gedreht, aber vielleicht noch mal kurz, auch aus deiner Sicht, wie bist du eigentlich darauf gekommen? Also vom Bohemian zum Hellenic, das ist ja, das muss man wollen, ne? Wie bist du da drauf gekommen oder ihr?
Ja, das ist, ja, ich bin leider immer so ein bisschen inkonsequent bei so vielen Sachen, aber ich habe mir vor dem Bohemian Border Bash Race, also du hast mich ja schon mal gesehen, ich bin ein bisschen größer und ich bin auch nicht der leichteste Typ so. Ich fahre eigentlich nicht gerne Berge.
Ja.
Also ich bin früher viele Brevets gefahren und so weiter und gerne irgendwie nach 15 Stunden Gegenwind im Flachen und gib ihm 35er Schnitt. Fantastisch, liebe ich so. Ich kann stundenlang im Gegenwind fahren, habe ich gar kein Problem mit. Aber Berge ist echt schwierig. Und dann bin ich das Bohemian Border Bash Race gefahren und habe danach gemerkt, das waren mir echt zu viele Berge. Das war echt anstrengend. Ich guck mal nach irgendwas, was halt in der Flachen ist. Und dann bin ich auf den Steppenwolf gekommen. Mhm. Bin den auch gefahren und fand den super. Wobei der auch bergig ist. Der ist auch bergiger, als man denkt. Und bin danach aber Torino-Nice gefahren irgendwie, was ich auch mega schön finde. Ich weiß nicht, ob du das mal gefahren bist, aber
schon viel gehört, ja.
Ja, finde ich ehrlich, also nach dem, was ich jetzt gefahren bin, eigentlich die schönste Route, wo ich je war. Mega gut. Aber ich hatte mit meinem Freund Panos eben immer die Idee, dass wir in Griechenland mal was fahren. Also er hat einen Radladen in Griechenland auf so einer kleinen Insel. Skopelos Cycling, sehr guter Radladen, falls ihr mal da seid, geht mal hin. und in Griechenland gibt es halt eigentlich kein Gravel. Also es gibt keine Gravel-Scene. So, der versucht immer Gravel-Räder zu verkaufen und importiert die und so weiter. Gibt es einfach nicht. Die Leute fahren Rennrad oder die fahren Mountainbike. Was so ein bisschen weird ist, weil selbst auf der schönsten griechischen Straße kannst du ehrlich gesagt nicht mit dem Rennrad fahren. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Aber auf jeden Fall hatten wir dann immer gedacht, okay, komm, wir planen jetzt mal eine Route, wir organisieren irgendwie was, nehmen 10, 15 Leute mit, irgendwie machen uns ein schönes Abenteuer. Genau, und das war eben, nachdem ich Torino-Nice gefahren bin, weil ich dann immer dachte, guck mal, es gibt auch hier diese Vikos Gorge, diese riesige Schlucht da im Norden von Griechenland. Lass uns doch mal da hinfahren. Ich weiß, es gibt da keinen Ausgang dazu, also du kannst nur rein wandern. Aber ich dachte halt, lass uns mal Kartenmaterial besorgen, lass uns mal gucken, was passiert. Vielleicht wandert man da rein, vielleicht nimmt man sein Rad auf den Rücken, klettert auf irgendeinen Berg rauf und hat dann einen schönen Mountainbike-Downhill, wie man sich das traumhaft vorstellt. Genau, und dann haben wir halt angefangen, Kartenmaterial zu besorgen, mit ganz vielen Leuten zu reden, die da ganz viel gewandert sind, die da noch ein anderer Freund von uns, der ist da in der Gegend aufgewachsen und ist da immer Backpacken gewesen und so. Und hatten eben angefangen, diese Route zu bauen. Und dann gucke ich eines Tages auf Instagram und sehe halt Hellenic Mountain Race. Und habe halt direkt Nelson angeschrieben irgendwie. Also ich kannte natürlich das Atlas und das Silkwood Mountain Race. Und habe ihm halt angeschrieben und ihm gesagt so, Nelson, das ist ehrlich gesagt genau das, was ich gerade plane, routenmäßig. Ich wollte da nie ein Race rausmachen oder sowas. Aber egal, was es ist, egal, wann es ist, schreib mich mal auf die Liste, ich fahre mit. Und dann hat er auch irgendwann zurückgeschrieben und meinte so, ja, okay, alles klar. Weil ich habe ihm auch gesagt, so, wenn du Hilfe brauchst oder sowas, ich kenne da Leute und kann da bestimmt was machen oder ich kann da auch länger vor Ort sein oder wie auch immer. Ich war hochmotiviert, da mitzumachen.
Ja, merkt schon, auch,
also, ja, dadurch, dass ich da in Griechenland gewohnt habe und dadurch, dass ich da irgendwie echt auf viel Rad fahre, finde ich das einfach super, irgendwie da auch so ein bisschen Teil davon zu sein, wenn da so Gravel aufgeht. Ja, und dann kam irgendwann die Route und dann kam halt raus, okay, das sind halt irgendwie 930 Kilometer und so und so viele Höhenmeter, wie viele auch immer, weiß ja bis heute keiner so ganz genau.
Es gibt ja keine Überlebenden, das ist ja das Ding.
Es gibt keine, genau, alle vom Bären gefressen. Genau, aber dann gab es natürlich kein Zurück mehr. Dann war natürlich klar, okay, jetzt muss ich mitfahren. Und eben mein Freund Panos, am Anfang war das gar nicht geplant, dass wir als Pair fahren, weil ich, weiß ich nicht, ich dachte nicht, dass als Pair, dass das sinnvoll funktioniert. Und dann haben wir da aber lange drüber geredet und so weiter. Und er meinte, und dann meinte ich halt so, komm, fahr doch mit irgendwie so. Wir können ja auch beide solo fahren, ist ja kein Problem. Und dann haben wir halt lange geredet und es war halt eigentlich klar, okay, also er würde wohl mitfahren, wenn wir als Pair fahren, aber nicht alleine, weil er ist noch nie so ein Rennen gefahren. Er ist tatsächlich bis vor dem Rennen ist er noch nie Bikepacken gewesen. Also er hat sich für das Rennen seine ersten Taschen gekauft und das erste Mal draußen geschlafen, so in der Richtung. Also das war schon ein relativ harter Einstieg für ihn, sag ich mal. Genau, aber so sind wir dazu gekommen. Und auf einmal standen wir dann in Meteora am Start und es war klar, jetzt müssen wir.
Was hattest du eigentlich, ich gucke gerade immer auf meine Fragen so und ich finde, du kanntest jetzt natürlich das Land, du konntest dir ja ungefähr auch was zu diesen Höhenmetern vorstellen, ne? Vielleicht ist das auch der Nachteil gewesen, weil du schon wusstest so ein bisschen, naja, das kann eigentlich nur so aussehen. Was waren eigentlich so deine Erwartungen da dran?
Boah, gute Frage. Also ich habe mir das eigentlich so vorgestellt, wie es auch war. Also ich habe mir das nicht, ich habe es mir ehrlich gesagt härter vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, dass es mehr remote ist, also dass es weniger Verpflegung gibt, dass es weniger Dörfer gibt, dass es auch einfach viel weniger Infrastruktur gibt. Und war dann so ein bisschen überrascht, sozusagen, als wir dann eigentlich viel auf so Double Tracks im Wald waren. Ja. Ich kannte das und ich kannte auch die Berge und ich wusste auch, okay, wir sind da auch über 2000 Meter und es wird kalt und da liegt Schnee und war jetzt keine Überraschung für mich so. Auch mit dem Regen, genau. Also dass da oben, dass das alles total grün ist und dass das total bewaldet ist und dass da ständig regnet, das war mir schon auch klar.
Ja.
Das war auch interessant, weil alle immer meinten so, das ist ja irgendwie ein Jahrhundert Mai hier in Griechenland und so weiter und das wird nie wieder so sein und das waren die härtesten Bedingungen, die es gibt. Das kann gut nächstes Jahr genauso aussehen. Also das ist jetzt nicht super ungewöhnlich nach meiner Sicht da für die Gegend.
Ich glaube, der Blick, den wir natürlich haben auf Griechenland, also ich war da auch schon mit dem Fahrrad unterwegs und da war es natürlich, also das war wie alles erwartet hätten, wahrscheinlich so 90 Grad im Schatten.
Ja, ja,
vorher war irgendwo noch ein Erdbeben. Ich kann mich noch daran erinnern, da waren diese Gebeinhäuser an den Friedhöfen, die waren durch diese Erdbeben komplett zerstört und da lagen die ganzen Knochen so verteilt, weißt du? So die fingen dann halt da an zu sortieren, wo gehören die jetzt eigentlich, wem gehören die eigentlich? Ja? So, ich glaube, die haben am Ende auch gesagt, komm jetzt einfach weg. Aber das wäre auch so meine Erwartung gewesen, ehrlicherweise. Und ich war dann überrascht, dass da dieses Unwetter reinzog. Aber okay, hattest du dich eigentlich...
Na, also ich habe es mir schon heißer vorgestellt. Also dass es jetzt wirklich so kalt und auch dauerhaft so regnerisch ist, das, das war dann doch auch überrascht. Ja.
Du sagtest gerade für Panos. Panos. da war es das erste Mal sozusagen in diesem Umfang, was so Vorbereitung angeht. Du hattest ja schon Erfahrung. Habt ihr irgendwie trainiert dafür oder einfach die Leidenschaft macht es dann und das Talent?
Also er hat schon richtig trainiert. Halt richtig Fahrtraining, ne? Halt Intervalle fahren und Zone 2 fahren und Ernährung umstellen und alles Mögliche irgendwie. Nicht mehr so viel rauchen, nicht mehr so viel Bier trinken. ich habe das sind immer die guten Vorsätze. Ich habe das natürlich schon auch in der Theorie habe ich das auch gemacht. ich war einmal hier auf dem Tempelhofer Feld und bin Intervalle gefahren und dachte mir, boah, Leute, nee,
das sorry. Das ist aber anstrengend.
Das ist total anstrengend. Und es macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Deswegen, ich habe ehrlich gesagt nicht trainiert. Also ich habe, ich fahre jeden Winter, ich fahre gerne im Winter, ich fahre da auch gerne viel. Ich fahre tatsächlich auch im Winter fast mehr als im Sommer. Aber jetzt nicht mit Intervallen oder sowas. Ich war vorher so einen Monat in Griechenland und bin da natürlich dann schon irgendwie täglich meine Berge raufgefahren und so weiter, aber eher so nach Lust und Laune.
Ja. Na, ich frage das immer deshalb gerne, weil so in meiner Blase, die ist so eher so Trainingsplan bestimmt, ne? So da hat jeder und dann geht es da um so Sachen. Da ignoriere ich auch sehr gerne, dass bestimmte Trainingspläne beispielsweise bei mir überhaupt keinen Effekt hätten, weil ich einfach nicht, ich bin halt nicht 52 Kilo, ja, so das wird sich auch nicht ändern. Aber das ist halt meine Art und ich finde das auch immer sehr gut, wenn man aber auch dann nochmal hört, gerade wenn man sich neu mit solchen Sachen beschäftigt, okay, es gibt halt alles Mögliche, ne? Die Trainingspläne und die ohne Trainingspläne und alle haben aber gemeinsam Spaß oder halt nicht Spaß, werden wir ja gleich nochmal hören von dir. Aber vorher, Fahrrad hatten wir geklärt, ausrüstungsmäßig, wie seid ihr da los? Hattet ihr Biwak oder Zelt oder darüber hatten wir uns auch in Berlin unterhalten, ne? Ich sagte es, glaube ich, kein Zelt.
Ja, genau, das kann sein. Nee, kein Zelt. Ich besitze noch nicht mal ein Zelt. Ich habe noch nie gezeltet. ich habe einen Biwaksack, jetzt auch neu. Also hatte ich früher auch noch nicht, hatte ich jetzt aber dafür mir mal besorgt. Von Cumulus Ultralight.
Ja,
genau. Also ich habe auch einen Schlafsack von Cumulus und ich mag die gerne, weil die, total nette Firma und machen halt das, was du willst. Genau das so, ne? Also beim Schlafsack haben sie mir 10 cm länger gemacht jetzt.
Ich habe auch nur noch Cumulus.
Genau. Auch den Bibi-Bag haben sie dann genau angepasst an den Schlafsack und so weiter. Super, finde ich top. Und dann einfach nur so eine Tyvek-Unterlage dazu.
Wie bist du in Böhmen dann gefahren?
Genau so.
Also einfach draußen angucken oder mal sich ein Zimmer genommen.
Zimmer mache ich eigentlich nicht, aber draußen einfach, genau. Also in Böhmen, ehrlich gesagt, in Böhmen, da stehen so viele Schutzhütten rum, also da brauchst du überhaupt nichts. Und weiß ich nicht, irgendwas findet man immer. Also ich finde es eigentlich auch ganz spannend, wie das so länderspezifisch dann ist. Also zum Beispiel bei Turin und Nice haben wir immer auf Friedhöfen geschlafen. Da habe ich dann in Griechenland auch einmal angemerkt, dass wir das machen könnten. Da meinte er, oh Gott, Friedhof, das geht gar nicht, das kannst du nicht machen so. Ethisch ist das irgendwie, da wirst du aus dem Dorf gejagt. Wir haben dann immer da vor Kirchen geschlafen. Also weil da kenne ich halt dann Griechenland auch gut genug, dass ich weiß, da steht an jeder Ecke eine Kirche oder eine Kapelle oder sonst was. Ne? Da, das ist halt auch kein Problem. Die haben immer so kleine Vorhöfe und legst dich da drunter. Meistens hast du da noch Wasser.
Super.
Genau.
Okay, also sehr, also ja. Leicht wart ihr unterwegs. Wie hast du das jetzt mit dem Essen geplant?
Genau, im Prinzip waren wir relativ leicht unterwegs. Also wir hatten keinen Kocher dabei. Wir haben einfach so ein bisschen Essen dabei gehabt und sind da essen gegangen, irgendwo in kleinen Supermärkten gehalten und so. Ich habe eigentlich immer vorne an meiner Gabel, habe ich immer links und rechts so diese Anything Cages oder wie die heißen, ne? So Dinger dran, wo nichts dran ist. Da habe ich dann einfach nur so ein paar Gummistraps irgendwie und das, wenn ich irgendwas einkaufen gehe oder sowas, dann schnalle ich mir da vorne alles dran,
was es da gibt
und nimm's mit. Genau.
Ja. Ah, okay. Aber dann war
Während Turin und Nice hatten wir da immer eine Flasche Rotwein dran zum Beispiel.
Das ist mit Stil. Ja, das stimmt. Genau.
Das haben wir Turin nicht gemacht.
Turin, Nizza, das ist echt etwas. Ja. Der Tobias, der ist das gefahren und der schwärmt auch heute noch davon. Also mit dem ich hier diese Rennen gemacht habe, der ist sehr von angetan. Na, muss ich, na gut. Kommt auch auf diese
Liste. Können wir ja später nochmal drüber reden, wenn wir über die Zukunft von Bikepacking Races reden. Das ist auch nochmal so ein ganz anderer Ansatz, sozusagen, wie die das machen. Das ist auch cooles. Ja. Ausrüstung. Ansonsten, also wir haben in letzter Sekunde haben wir halt natürlich noch alles regenfest eingepackt, was wir hatten. Ich habe eine Regenjacke noch eingepackt. Ich habe vom Segeln so eine Regenhose, die so richtig dicht ist, mitgenommen. Haben uns in letzter Sekunde noch Pfefferspray gekauft, Pepperspray gegen die Hunde.
Nicht gegen die Bären.
Nicht gegen die Bären, nee, gegen die Hunde. Und ja, genau, das war es eigentlich. Und halt dann ein paar Klamotten. Aber auch da relativ wenig. Ja. Wir haben es schon versucht, relativ leicht zu halten, damit wir es tragen können. Aber weil es klar war, wir müssen es viel tragen.
Hattet ihr Probleme mit Hunden?
Ja. Also ich hatte tatsächlich, ich bin vor, wann war das? 2 Jahren oder sowas, bin ich einmal von hier nach Griechenland gefahren mit dem Rad. Mhm. Eben zu den Sommerferien. Ich bin schon mal runtergefahren, die Familie ist dann nachgekommen irgendwie und dann bin länger da geblieben. Und da ist mir das einmal passiert, relativ genau auch auf der Strecke, wo ich so bin irgend so eine Gravelstraße den Berg runter geflogen. Es war fantastisch, die Sonne schien, es waren eben diese 90 Grad, wie du dir das vorgestellt hast. Und ich fahre um eine Kurve und stehe halt halb in so einem, in so einer Schafs Herde drin und die Hunde umrunden mich, umzingeln mich. Und das waren, wie viel waren das? Das waren 5, 6 Hunde oder sowas und die waren echt aggressiv. Und ich bin sofort vom Rad gesprungen, Rad zwischen mich und die Hunde und habe die angeschrien und so weiter. Und dann fing dieser Leitwolf von denen halt an und wollte gerade auf mich draufspringen. Und dann kam der Schäfer um die Ecke und hat so ein 10 Liter Olivenölkanister nach denen geschmissen und geflucht und so weiter. Und dann sind die alle abgehauen. Aber das war echt, danach hatte ich echt keinen Bock mehr auf griechische Hunde. Und jetzt in Griechenland, also auf dem Rennen, also auf der Strecke an sich hatten wir eigentlich keine Probleme, weil, ich meine, da waren halt auch schon 50 Leute vor uns durch, so. Wenn die Hunger gehabt hätten, hätten die schon was zu fressen gefunden. Aber als wir dann von Checkpoint 2 haben wir ja sozusagen abgebrochen und sind zum Meer runter und sozusagen den Weg außen gefahren. Und da hatten wir wieder vermehrt Probleme mit Hunden. Da waren es halt dann keine Schäferhunde mehr, keine Hütehunde, sondern eben Stray Dogs. Und das war dann so nervig, weil dann musstest du echt ständig abspringen und so weiter. Und da haben wir dann tatsächlich auch mal das Pfefferspray benutzt.
Du hattest mir dann in einer deiner Sprachnachrichten hattest du dann gesagt, Mensch, dass so im Pair fahren, das habe ich mir anders oder einfacher vorgestellt. Das beschreibt er letztendlich auch so ein bisschen das, was wir am Anfang gesagt hatten mit dieser ominösen Schnecke. Also diejenigen, die das jetzt nicht kennen, da gibt es so eine virtuelle Schnecke, die letztendlich immer anzeigt, das ist quasi der Besenwagen, ne? Der da fährt. Und wenn man hinter der Schnecke ist, dann schaffst du es nicht mehr innerhalb der gesetzten Zeit irgendwo in das Ziel zu kommen. Das kann dich interessieren oder nicht, kommt halt drauf an. So, wenn man halt im Race-Modus da ist, dann interessiert einen das meistens schon. Aber das war ja dort auch sehr extrem. Ich weiß nicht, es sind ja nur wenige tatsächlich dann ins Ziel gekommen, weil die Schnecke ist dann da auch so durchmarschiert. Wie fing das bei euch an bis Checkpoint 2 und erzähl mal so ein bisschen von dem Pair-Gefahren.
Ja, also Ich hatte ihm eigentlich von Anfang an so ein bisschen auch überlassen, die Geschwindigkeit vorzugeben. Mhm. Weil ich wusste, ich weiß, wie ich Fahrrad fahren kann. Ich weiß, wie ich auch nach 20 Stunden auf dem Fahrrad funktioniere und was geht und was nicht geht. Und ich hätte mich da schon gemeldet, wenn irgendwas da gewesen wäre, wo es dann zu weit gegangen wäre. Und da wollte ich eigentlich lieber, dass er da so ein bisschen guckt, wo sind eigentlich seine Grenzen, was passiert hier eigentlich. Und der erste Tag, der lief eigentlich noch super. Also da sind wir ja irgendwie um 9 Uhr relativ spät gestartet irgendwie. Mhm. Und das war eigentlich eine schöne Strecke. Es war noch nicht so brutal. Es ging sehr viel bergauf. Und es lief eigentlich gut. Wir hatten uns vorgenommen, von Anfang an relativ langsam anzufangen, weil wir kannten auch beide schon diesen Singletrack, den wir da um Meteora gefahren sind. Ob man da jetzt in so einen Singletrack mit 200 Leuten einsteigen muss, nochmal dahingestellt. Unsere Theorie war, lass die 198 Leute vorfahren. Ob wir da jetzt Erster sind oder Letzter, ist das völlig irrelevant für das Rennen. Dann haben wir einfach weniger Stress. Deswegen sind wir da ganz entspannt aus den Dörfern rausgefahren und sind in diesen Singletrack eingestiegen, sind natürlich trotzdem noch in den Stau geraten, genau, und sind dann da auf die Berge rauf. Und das hat super funktioniert. Da war ein langer Asphaltclimb drin, kann ich mich noch daran erinnern. Und ja, das hat eigentlich gut funktioniert. Haben in Metzowo noch Abend gegessen und sind dann da irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo wir geschlafen haben, an irgendeiner Kirche wahrscheinlich.
Hattet ihr eine Strategie, was das angeht, so mit so und so viele Stunden fahren wir und dann und so viel pennen wir und so, oder?
Ja, genau. Also wir hatten uns vorgenommen, wir wollten zwischen 18 und 20 Stunden am Tag unterwegs sein und eben halt dann 4 bis 6 Stunden, also die Idee war sozusagen 3 bis 4 Stunden zu schlafen und dann je nachdem, wie viel man davor und danach noch braucht. Wir hatten auch uns vorgenommen, die erste Nacht über nicht durchzufahren, sondern zu schlafen. Genau, also der eigentliche Plan war, am Ende vom zweiten Tag auf diesem Berg raufgelaufen zu sein und wieder runtergekommen zu sein. Da war ja diese lange Tragepassage von
einmal so hoch und wieder runter, ne? So ein
Stich. Genau. Und dann, genau, das war eigentlich der Plan. Deswegen wollten wir lieber am ersten Tag ein bisschen mehr fahren, aber trotzdem auch schlafen, am zweiten Tag früh aufstehen und losfahren, damit wir dann noch raufkommen. Und dann am zweiten Tag war halt auf einmal dieser Regen so echt ein Problem. Also ob das jetzt nass war oder nicht, gut, das war natürlich ein bisschen unangenehm, aber es ging einfach nicht voran. Also es war einfach matschig. Also es hat hier Dingens ja auch schon erzählt beim letzten Mal. Alex, ja. Es war einfach saumatschig. Und es war egal, ob es jetzt bergauf, bergab, geradeaus ging. Du bist halt echt mit deinen, weiß nicht, 5 bis 6 km/h gefahren. Und 90% der Watt ging in diesen Morast rein irgendwie. Genau, und das haben wir aber halt dann irgendwie da so stoisch hingenommen und sind da weitergefahren. Aber weiß ich nicht, da hatten irgendwie viele Leute Probleme. Dann mussten wir irgendwem noch helfen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Ach, hier, Katharina, so eine Deutsche, die, mit der müsste ich eigentlich mal reden, der sind die Schuhe auseinandergefallen, dann ist sie da barfuß auf den Berg rauf und irgendwie, genau. Und auf jeden Fall hatte sie totale Probleme mit ihren Bremsen und sie stand total hilflos da und meinte, okay, wir müssen jetzt helfen. Sie sagt dann auch Nelson sofort Bescheid und ist raus aus dem Rennen, ist ja auch scheißegal, aber irgendwie, sie kommt hier nicht mehr weiter. Und dann, wir dachten halt, ja, okay, kurz die Brakepads wechseln. Ich meine, das kann jetzt nicht so lange dauern. Und dann das ganze Fahrrad von ihr war in einem relativ desolaten Zustand, sodass wir da alles auseinandergebaut haben und nachher wieder zusammengebaut haben und gesagt haben, sorry, fahr zu einem Radladen. Du brauchst eine neue Bremse, ansonsten geht dir gar nichts.
Kauf dir ein Fahrrad.
Aber da haben wir halt, genau, kauf den Fahrrad. Aber da waren wir halt irgendwie locker 1,5 Stunden mit beschäftigt. Und dann irgendwie, es passierten immer noch mehr solche Sachen. Und es war halt dann irgendwie klar, okay, wir schaffen das nicht mehr nachts darauf. Dann haben wir das aber durchgezogen, dass wir zumindest an den Fuß gekommen sind, sind am nächsten Morgen aufgestanden und sind darauf gewandert. Da kamen schon immer so ein bisschen so diese Probleme, die man dann als Pair wahrscheinlich unweigerlich hat. Ja, mal muss der eine anhalten, mal muss der andere anhalten, dann mal geht es dem einen nicht schnell genug, mal dem anderen nicht. Ja, und wir sind dann da halt auch einfach sehr unterschiedliche Typen. Ich bin bei so einem Rennen zum Beispiel jetzt nicht so drauf erpicht, dass mein Rad in 100%ig perfektem Zustand ankommt, sondern da kann ich mich später drum kümmern. Und er als Bike-Mechanik war halt die ganze Zeit, wir müssen unsere Räder putzen und lass uns nochmal einen kleinen Service machen hier. Und vielleicht finden wir ja irgendwo einen Radladen, wo wir irgendwie die Bottom Bracket nochmal rausschrauben können und so. Und da war ich halt irgendwie so, boah, ich würde echt lieber weiterfahren, als jetzt hier zu putzen. So. Aber gut, da ist halt einfach jeder anders. Mhm. Genau, und dann kamen wir da in Papingo an, haben da auch wieder an der Kirche geschlafen, das war auch alles schön, sind am nächsten Morgen darauf, das war top. Aber wir haben schon gemerkt, dass so die ersten Tendenzen gehen dahin, dass es schwierig wird in dem Tempo, weil wir wollten, glaube ich, 130 Kilometer am Tag, 140 Kilometer am Tag mit 5.500 Höhenmetern oder sowas fahren. Und also ich glaube, auf die Kilometer sind wir noch gekommen. Am zweiten Tag hatten wir 100 Kilometer, ich habe das hier gerade offen. Ja, das war einfach hart mit den Untergründen.
Ich glaube, davon machen sich die wenigsten nur eine Vorstellung. Ne? Also wenn wir jetzt so darüber sprechen, dass es ist ja nicht so, dass man sagt, ich fahre halt nur 100 Kilometer, sondern du bist ja dafür echt am Anschlag.
Ja, klar.
Ne?
Ja. Und du bist ja trotzdem 20 Stunden unterwegs. Ne? Das ist ja nicht so, dass man dann sagt, okay, dann macht man irgendwie heute mal nur 8 Stunden, fährt halt nur seine 100 Kilometer und ist dann am nächsten Tag wieder irgendwie well rested. Nee, das ist schon, das war schon hart. Ja. Genau, und dann der dritte Tag, der ging halt los damit auf diesen Berg rauflaufen und das hat mir hat das großen Spaß gemacht. Das war überhaupt kein Problem.
Dafür, dass du keine Berge magst, bist du ja jetzt ganz schön viel da unterwegs. Ne?
Da konnte ich ja laufen dann, das war dann ja okay. und tatsächlich darunter sind wir auch echt einiges gefahren. Also das war auch echt, das war cool. Also wir mögen auch beide einfach Mountainbiken so, ne? Und sobald da irgendwie ein Trail ist, dann haben wir da auch Spaß dran. So. Also uns ist da auf jeden Fall ein Trail lieber als irgendein Double Track rauf oder runter. So.
Und mit dem Fahrrad, was du hattest oder was ihr hattet, das war dafür geeignet, ja. Also deins glaube ich ja sowieso, ne? Mit dem breiteren Reifen und mit Dropbar und so kamst du gut klar, ne?
Ja, absolut. Ja. Also klar, Federgabel ist natürlich total gut zu haben, so überhaupt keine Frage. Und ich glaube auch nicht, dass du jetzt auf einem Flatbar irgendwie in den meisten Teilen langsamer bist als mit einem Dropbar. Das ist einfach Geschmackssache. Mhm. Also ich finde mit den Dropbars hast du halt irgendwie noch mehr verschiedene Griffpositionen, das ist irgendwie schön. Ich habe auch kein Mountainbike, von daher hat sich für mich gar nicht die Frage gestellt, mit was ich fahre, von daher. Ja. Aber ich hatte, es war nie zu technisch, so dass ich gesagt habe, okay, hätte ich jetzt ein Mountainbike, würde ich fahren. Also alles, was im Entferntesten fahrbar war, sind wir gefahren. Und wir hatten auch beide Mountainbike-Übersetzungen, also auch bergauf, das sind wir auch alles locker gefahren, das war nie ein Problem. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Räder halt deutlich leichter waren als von vielen anderen. Was auf jeden Fall bei den Tragepassagen sinnvoll war. Also klar, jetzt hier von Alexander das, weiß ich nicht, 12.000 Euro Specialized Fully so, ich weiß nicht, wie viel es geht, keine Ahnung, aber ja, ich meine, wie viele Leute geben so viel Geld dafür aus? So, ne?
Hat er gesagt, irgendwann redet man nicht mehr übers Geld, entweder willst du es oder willst du es nicht.
So. Klar. Aber ich glaube, da gibt es ja auch so eine kleine Verbindung zu Specialized, oder? Dass er den vollen Preis hat er da wahrscheinlich auch nicht gezahlt.
Das kann sein. Ja, ist schon klar. So gut. Ja. Ich meine, Max Riese, der hatte ja da sein, weiß nicht mehr, Cervelo und das war ja auch recht leicht alles. Ne? Also die machen ja sehr viel auch einfach, die nehmen ja auch nichts mit. Ne? Also
klar, das ist halt total krass. Also die haben halt wirklich gar nichts mehr dabei. Ne? Ja. Der ist mir natürlich auch nochmal aufgefallen. Also ich hatte eine scheiß Regenjacke dabei. Klar, würde ich da nochmal irgendwie 5.000 Euro mehr ausgeben, dann hätte ich auch 2 Kilo weniger so.
Du musst immer wieder sagen, wie der Postillon sagt, irgendwie übergewichtiger Mann gibt 2.000 Euro aus, damit seine Ausrüstung 200 Gramm leichter ist. Weißt du so?
Genau. Absolut, ja. Ja, wobei ich meine, die Jungs, die da vorne mitfahren, also ich glaube, ich weiß nicht, Max Riese wiegt wahrscheinlich unter 50 Kilo oder sowas. Also,
ja, ich glaube, ja. Musste, schon, wenn Wind kommt, musste, das Fahrrad hat eigentlich nur mit, damit er nicht wegfliegt.
Genau.
Ist auch immer fest verbunden mit.
Ja,
das ist Wahnsinn. Ja, das ist wie jetzt Tour de France, ne? Die da oben, die da vorne nochmal so einen Sprint am Berg ansetzen.
Ja.
Bin ich weg.
Aber da ist auch schön zu sehen, wie Wout van Aert dann da doch auch immer noch mithalten kann.
Ja, das ist ja immer noch das ist ja mein Held. Das, absolut. Weil es ihn gibt, glaube ich noch daran, dass ich im Berg was reiße.
Ja, genau.
Ja. Wenn es nur für mich ist.
Genau.
Und eine Muskelfaser. Ja, mal gucken.
Ja.
Und wann habt ihr, also, und dann war aber für euch war aber klar, okay, ihr wollt auf jeden Fall zu der Finisher-Party und deswegen seid ihr da Checkpoint 2, genau. Dann habt ihr gesagt, genau. So Schnecke kann uns mal.
Genau, also einmal ganz kurz weiter mit Tag 3. Da war dann dieses Rauflaufen, Runterlaufen und dann kam eben dieser ominöse Abschnitt da an diesem Fluss entlang.
Ja.
Den ich eigentlich den schönsten Abschnitt von der ganzen Route fand. Es war so gigantisch, schöner Fluss, da sind wir auch irgendwie nochmal reingesprungen. Da hatten wir aber so innerlich schon so ein bisschen gesehen, so okay, das wird echt schwierig. Und da sind wir dann eben die Nacht durchgefahren. Also da haben wir irgendwie morgens um 2 in irgendeinem so Bergdörfchen im strömenden Regen relativ viele Leute an so einem Restaurant getroffen. Und dann ging halt so die große Diskussion los, wie geht's weiter, was macht die Schnecke und so weiter. Und es war eigentlich allen klar, wenn man eine Chance haben will, vor der Schnecke anzukommen, dann kann man jetzt hier nicht schlafen, sondern muss man weiterfahren. Ja. Und dann ist so eine Belgierin, die auch bis zum Schluss da noch irgendwie 7 Tage nachher noch durchgefahren ist. Ja, ist auch krasse Frau, wie die das durchgezogen hat. Echt höchsten Respekt.
Ja, Respekt.
Die ist dann losgefahren. Die ist dann losgefahren und dann haben wir gesagt, so okay, komm mal, wir probieren das jetzt einfach. Und sind losgefahren und sind halt bis morgens um 5:30 im strömenden Regen da irgendwie noch da durch die Berge, irgendwie immer die Bären rufen von unten im Tal. Und es war, ja, es war echt ziemlich, also Panos hat viel halluziniert irgendwie. Und dann sind wir da morgens angekommen und es war klar, okay, das war's. Ja. Da war eigentlich klar, wir brechen komplett ab. Das war es für uns. Bis hierhin und nicht weiter. Und dann haben wir da kurz irgendwie unter so einer, an so einer Kirche wieder geschlafen, wo auch ein paar andere Leute geschlafen haben und sind da um 9 wieder aufgestanden und haben uns ein Hotelzimmer genommen, alle Klamotten gewaschen, haben viel gegessen, haben Bier getrunken uns an so ein Feuer gesetzt irgendwie und gesagt, alles klar, und jetzt fängt das schöne Leben an.
Ja.
Und dann haben wir eben die nächste Nacht durchgeschlafen und am nächsten Morgen haben wir so ein bisschen auf die Route geguckt und haben gedacht, naja, also Checkpoint 2 ist jetzt auch nicht mehr so weit. Und dann sind wir so ein bisschen losgefahren auf der Route und auf einmal hatten wir halt totale Good Spirits. So, wir hatten halt total Spaß wieder daran. Haben halt gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach, solange wie es uns Spaß macht. Und dann, weiß ich nicht, dann haben wir nur noch gut gegessen, haben nur noch Bier getrunken und sind irgendwie in den See gehüpft, der ging, und jedes Abenteuer mitgenommen. Da habe ich, glaube ich, schon erzählt, da war so eine gesperrte Flussdurchquerung, weil es zu gefährlich war und so weiter. Und dann gab es einen Umweg über Asphalt und wir dachten, naja, also wir haben ja eh Zeit, jetzt gehen wir durch den Fluss, was sollen wir da auf dem Asphalt da rumjucken irgendwie. Und dann sind wir durch diesen Fluss, was natürlich eigentlich so eine semi-gute Idee war, aber es hat Spaß gemacht. So. Sind noch in ein totales Gewitter gekommen und so und sind dann eben zu Checkpoint 2 gekommen und haben dann da gesagt, gut, jetzt waren wir hier, schön war's.
Nochmal ein Stempel.
Nochmal ein Stempel, genau. Und jetzt fahren wir woanders lang. Ja. Haben da auch noch ein paar Leute getroffen, eben diese Belgierin wieder, die dann da auch weitergefahren ist. Und eben auch das zweite Pair. Also hinter uns war noch ein Pair, die hatten uns aufgeholt an dem Tag, wo wir einfach gar nicht gefahren sind. Die waren die meiste Zeit so 100, 150 Kilometer hinter uns. Und die sind dann nach Checkpoint 2 sind die noch 50 Kilometer weiter gefahren und haben dann aufgehört.
Es hat also ja gar kein Pair geschafft, ne?
Nee, genau. Also ich hatte das Gefühl, die wollten nochmal 15 Kilometer weiterfahren, damit sie das letzte Pair Rennen waren, so. Aber, genau. Ja. Also es gab noch ein griechisches Pair und die kannten wir auch von vorher. Die sind aber gar nicht gut rausgekommen. Also die waren an Tag 3 noch bei 150 Kilometer. Und ein so ein dänisch-italienisches Pair, mit denen hatten wir uns vorm Start unterhalten. Die waren noch ganz jung. Die waren auch super unerfahren. Die meinten, ja, wir sind gerade in Dänemark irgendwie 3 Tage am Stück gefahren und wir wissen total, was passiert und so weiter. Und wir haben ausgerechnet, wir sind nach 4 Tagen und 12 Stunden da oder sowas. Da war ich schon so, ja, 4 Tage, 12 Stunden, wie wollte er das denn schaffen irgendwie?
Ja.
Und die haben halt an dem ersten Tag haben die total Gas gegeben und sind dann haben dann abgebrochen. Also ja, da waren dann alle raus. Genau, ja. Genau, von daher waren wir dann die letzten die dann noch mehr oder weniger im Rennen waren. Aber gut, genau. Zu Ende gefahren sind wir es auch nicht. Ja. Ich hatte vorher schon eine Fähre gebucht, weil ich bin mit der Fähre zurückgefahren von okay. Patras. Deswegen war dann da auch kein
Was heißt Sturm. Mit der Fähre zurück, wohin?
Von Patras nach Venedig und dann okay. von Venedig mit Zug nach Berlin.
Ah, okay. Genau. Und ja. Die Zugverbindung, wie, also ist die zuverlässig oder musst du da irgendwie umsteigen zwischendurch und ja. München oder so? Oder?
Ja, du musst in München umsteigen, genau. Ja.
Aber das funktionierte dann auch alles?
Ja. Genau. Ich habe das frühzeitig gebucht, dann kostet es auch gar nichts. Irgendwie, dann hast du da deinen Fahrradstellplatz. Ja. Ja. Ich habe das schon öfter gemacht, also weil ich habe so ein bisschen die Regel für mich, dass ich, wenn es geht, nicht fliege zum ja. Fahrradfahren. Also weil ja. ich das meine Freundin Familie in den USA hat und wir da eben lange gewohnt haben, sind wir da schon oft genug und dann irgendwie mit ja. Griechenland im Sommer immer lange und so weiter, dann brauche ich das nicht auch noch zum Fahrradfahren machen.
Wie lange bist du da unterwegs mit Zug und Fähre dann bis da runter?
Also die Fähre ist, glaube ich, 36 Stunden gefahren oder sowas mhm. und dann der Zug 14 oder sowas, also 2,5 Tage.
Ja, ja. Ah, okay. Das geht
ja in nicht. Meiner Vorstellung wäre ich da ja total im Eimer gewesen. Ich dachte natürlich, ich komme da halt völlig zerstört an und ja. dann wäre es eigentlich schön, 2,5 Tage lang gar nichts zu machen und einfach nur zu entspannen. Aber dadurch, dass wir halt dann so außen rum gefahren sind, war ich halt mega motiviert, Fahrrad zu fahren, als ich da fertig war. Und saß dann so ein bisschen hibbelig auf der Fähre und wusste gar nicht, was ich machen soll. So. Aber da waren relativ viele mit mir auf der Fähre. Also es waren irgendwie 6-7 Leute oder sowas von dem Race.
Ah ja, okay. Genau. Ja. Jetzt habe ich hier einen Punkt. Dein Fazit und Kritik zum Race und den Entwicklungen. Dann hüpfen wir da mal rein. Du hattest dann gesagt, ja Mensch, also so ein paar Bauchschmerzen hast du dabei. Das sehen wir ähnlich, aber ich fand das halt ganz interessant. Deswegen wollte ich mich ja auch unter anderem mit dir darüber unterhalten.
Ja, ja. Ja, genau. Also ich habe da natürlich jetzt auch immer viel drüber nachgedacht und mit Kritik muss man ja auch immer aufpassen. Es gibt ja einfach es gibt viele Menschen auf der Welt und es gibt viele Bedürfnisse. So. Und ich glaube, es gibt da einfach auch viel Publikum für Rennen wie das Hellenic Mountain Race. Ich habe halt einfach für mich festgestellt, ich bin da nicht unbedingt das Publikum. Das kommt daher, ich habe das Gefühl, also die Rennen kosten ja wahrscheinlich alle gleich viel von Nelson. Das Hellenic Mountain Race oder das Silk Road und Atlas und weiter, also es kostet so rund 500 Euro oder was auch immer.
Genau, ne? 350 Pfund und noch irgendwie GPS und so.
Genau, sowas. Ich fand das halt relativ lieblos gemacht. Also ich hatte das Gefühl, dass die Checkpoints waren einfach nur ausgewählt nach dem, was da gerade da war. Da wurde sich nicht groß drum gekümmert, ob das da jetzt nett ist oder nicht oder ob das irgendwie schön ist für die Fahrer. Da wurde überteuertes Essen dann irgendwie verkauft an den Checkpoints. Da war natürlich schön, dass da rund um die Uhr was zu essen gab, aber irgendwie so, ja, das war so ein bisschen komisch. Ist mir im Prinzip auch egal, weil ich muss nicht am Checkpoint abhängen. So, ich bin da self-sufficient. Ich kann da, ich gehe gerne woanders hin. So, da habe ich gar kein Problem mit. Aber auch dann am Ziel war es dann auch irgendwie so mitten im Dörfchen, mitten in der Stadt, irgendwie so ein Hotel. Das war alles sehr unpersönlich. Also es hat auch nicht irgendwie jetzt die Fahrer da zusammengebracht, dass es irgendwie nett war, dass man da sagen könnte, wir haben da alle abgehangen oder sowas, sondern das war so ein bisschen, okay, jetzt sind wir da. Ob wir jetzt da sind oder nicht, interessiert auch niemanden so richtig. Also auch als wir da ins Ziel eingefahren sind, da saß Nelson mit so ein paar Leuten draußen an so einem Tisch und irgendwie einer ist aufgestanden und hat gesagt, hey, schön, dass ihr da seid. Und weiß ich nicht, Nelson hat nicht mal von seinem Handy raufgeguckt. So, das ist halt scheißegal. Wie gesagt, ich will da jetzt Nelson auch nicht persönlich angreifen. Ich glaube auch, dass es irgendwie, dass er auch gerade zu der Zeit familiär so ein bisschen Probleme hatte, ohne da jetzt irgendwie zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich glaube, sein Vater ist ja sonst auch immer stark involviert bei den ganzen Sachen und das war er jetzt bei dem nicht. Deswegen, das soll jetzt auch gar keine Kritik an ihm sein oder sowas. Er hatte uns vor dem Rennen auch gefragt, ob wir so ein bisschen helfen können, irgendwie Volunteers zu organisieren oder bei diesem Hotel da beim Ziel anzurufen und zu fragen, ob das geht und so. Und wir haben da irgendwie auch unterstützt, wo wir konnten und haben ihm da auch Kontakte gegeben und so weiter. Und da kam halt gar nichts zurück. Also es war noch nicht mal irgendwie beim Check-in, habe ich Nelson auch nicht gesehen, der hat noch nicht mal Hallo gesagt. Also ne, es war so ein bisschen, er macht das da jetzt und das läuft so auf so, ich sag mal, auf einer halben Arschbacke und dann ist auch gut. Viele waren total begeistert natürlich davon und das ist auch toll. Vielleicht bin ich einfach die falsche Zielgruppe. Also ich merke immer mehr, ich glaube so, dann muss man sich halt seine Abenteuer auch selber suchen. Ne? Was ich halt schön finde, jetzt zum Beispiel hier bei Andre, der ist ja auch mitgefahren, das Silicon Mountain Race, der das Bohemian Border Bash Race macht.
Ja.
Bei dem merkt man halt richtig, das ist halt einfach, da schlägt halt absolut sein Herz dafür. Ne? Der lebt halt das. Der liebt da seine Region, der liebt die Berge, der ist da total fanatisch, der macht dann irgendwie, also vor dem Race kannst du da umsonst schlafen, kriegst Essen umsonst, kannst am Abend vorher so viel Bier trinken, wie du willst, umsonst. vielleicht auch Taktik ist, aber...
Genau.
und halt nach dem Race gibt es dann irgendwie diese große Party mit einem riesigen Lagerfeuer und irgendwie der Gewinner
kriegt
handgeschmiedete Schwert, genau, und so eine Mittelaltershow. Das ist jetzt auch alles nicht mein Style, aber er hat da mega Bock drauf. Und das ist cool, dass er das da so rausbringt. Und das merkt man einfach in jeder Sekunde von diesem Race, dass da jemand richtig Bock drauf hat.
Ja.
Oder halt auch hier in Berlin, ne, bei den Steppenwolf-Jungs. Ich weiß nicht, ob du das mal wie gefahren bist oder sowas. Oder?
Nee.
Das ist halt einfach, das sind halt auch so richtige Anarchos, ne? Das ist halt
ja, da ist auch Familiengeschichte dahinter, ne?
Ja, also genau. Und, ja.
Und eigentlich ist es der Kampf zweier Brüder, in die jetzt jedes Jahr 400 Leute reinziehen.
Ja, also, genau. Ja.
Das ist ja das Thema.
Ich habe auch schon mehrfach die Schwester versucht zu überreden, dass sie doch auch mal mitfahren soll, aber die hat versucht, sich da rauszuhalten aus diesem Brüderstreit.
Das glaube ich auch.
Ja. Aber die machen halt dann irgendwie immer noch eine vegane Paella am Checkpoint und so, ne? Das ist halt jeder, wie er will, aber es ist halt schön, wenn da so ein bisschen Passion dahinter ist. So. Und,
also wo ich so ein bisschen gezuckt hatte, das ist aber, da weiß ich aber auch nicht so genau, ob das jetzt so dieses All-Inclusive, mein All-Inclusive-Anspruch ist, wenn ich da irgendwie 500 Euro hinlege. Ne?
Ja.
Also ich hatte das ja auch beim Heim dieser letzten Atlas Mountain Races gehört, so ja, jetzt kommst du dann an, ne, und bist eigentlich euphorisiert, du hast es geschafft oder wie auch immer, du hattest eine gute Zeit und dann ist das erste so, also diese Party, ne, die ja auch, die ist ja nicht nur eine Party, sondern die ist auch der Zeitstempel und, ja, und dann, genau. Ne, so, ja, da wird nochmal Geld verlangt und dann ist es eher so, naja, also da kommt nicht wirklich Stimmung auf, man sitzt so ein bisschen zusammen. Ich weiß noch beim Silk Road, da waren wir aber auch nicht mehr viele. Da kommt automatisch Stimmung aus. Wenn du da einen halben Tag schon gesoffen hast, dann fehlt auch nicht mehr viel. Ja. Weißt du, ist auch Neonbeleuchtung egal. Aber die, ich kann verstehen, dass dann manchmal so ein bisschen die Erwartung eine andere ist und dass man dann enttäuscht ist. Ich kann aber auch verstehen, wenn man es zum ersten Mal macht, dass natürlich eine gewisse Begeisterung da ist. Ne? Weil es ist natürlich das Flair. Und was Nelson halt macht, ist, der macht halt gerade den heißen Scheiß, was Rennen angeht.
Genau.
Ne?
Ja.
Oder zumindest jeder, der möchte sich damit irgendwie messen lassen. So,
Nee, deswegen, das ist ja jetzt auch wirklich gar keine direkte Kritik an ihm oder an dem Race oder so. Das ist auch ein super Race und ist auch alles gut organisiert und so. Ne? Und es funktioniert alles. Aber wie du halt auch schon sagst, sobald man da halt dann doch so viel Geld dafür zahlt, ist dann irgendwann so ein bisschen. Ja, wofür war das denn jetzt eigentlich?
Ja, beim Atlas Mountain Race. Man hat auf dem
Fahrrad zu denken. So, ne?
Und dann
Multiplizierst du dir die Zahlen und denkst du so, ja, okay, und für was hat er da jetzt Geld ausgegeben? So. Ist ja auch Quatsch natürlich. Ne? Aber,
also, sollen sie Geld verdienen? Ja, also beim ersten Atlas Mountain Race war das auch so. Wir sind dann bei Checkpoint 1-2 war das. Und da haben die Preise hochgedreht, ne? Weil die natürlich gemerkt haben, am Anfang wussten sie nicht so ganz, haben gesagt, naja, machen wir halt normal. Und dann haben die das echt massiv hochgedreht. Da ist dann aber Nelson auch eingeschritten, hat dann gesagt, so, jetzt sehen wir wieder Schluss, ne? Also es war jetzt alles nicht.
Haben sie überall dramatisch. So eine Null dran gemalt, oder?
Ja, auf zwei und so. Das war ja auch, ist ja auch okay, ne? Also das war jetzt nicht, wo ich sage, oh Gott, außerdem hatte ich ja Hunger. Aber was mich dann so ein bisschen gestört hat, der letzte Checkpoint, also der war halt so gestufft, der Mensch war ganz überfordert. Ich meine, da kam auf einmal so das Gros der hinteren Fahrer rein und der kam gar nicht hinterher, Essen zu machen. Und das war alles nicht da, weißt du? Und das fand ich so ein bisschen komisch, dass das passiert. So. Aber okay, ich kann dich absolut verstehen. Als ich deine Nachricht gehört habe, kann ich das verstehen,
Ja. Also ich habe mich da auch mit ein paar Leuten darüber unterhalten und die meinten halt, naja, sie kamen jetzt gerade vom Badlands, für die ist das hier irgendwie voll die Hippie-Veranstaltung natürlich. Ja, gut. Das ist wahrscheinlich einfach nochmal anders so, aber ja. Ja, da war ich noch nie und das, also vorher dachte ich auch, die Route ist ja bestimmt spannend, vielleicht fährt man da mal mit, aber vielleicht lässt man es auch einfach. Es gibt so viele schöne Sachen irgendwie.
Ja, ich glaube, so Badlands, also das sind, also das, was sich ja jetzt so ein bisschen auch für mich rauskristallisiert ist, und was ja auch völlig in Ordnung ist, so dieses kompetitive Gravel-Fahren, ne? Also dass man sagt, okay, wir bauen Gravel-Bikes, die kommen eher nach dem Rennrad und da bauen wir halt breite Dinger rein und dann geht es auch wirklich darum, sich die Kante zu geben. So.
Ja.
Da zählt, glaube ich, Badlands auch noch mit dazu.
Ja.
Und dieses ganze Unbound und Tracker und so, das sollen sie machen. Ja. Ne? So. Ja. Da ist aber natürlich dann, glaube ich, auch der Spirit ist dann auch eher Rennrad-like, ohne das jetzt werten zu wollen. Ja, so.
Dieses das Bike. Ist ja gefühlt nochmal eine ganz eigene Szene. Ne? Da eigentlich haben wir ja mit denen gar nichts zu tun. Da haben wir kaum Überschneidungspunkte. So.
Nein, die begrüßen sich mit Watt pro Kilogramm und
ja,
so.
Genau.
So stelle ich mir das vor. Weißt du? So, hallo, ich bin Martin. Genau. Wer? Kenne ich dich? Ja, vier Watt pro Kilogramm. Ach, du. So. Aber und dann gibt es natürlich die anderen, ne? So die dann halt 14 Tage lang mit einer Unterhose in der Hand durch einen Schneesturm fahren.
Ja.
Okay, das ist nochmal was anderes, ja. Aber den brauchst du dann halt auch nicht zu kommen und zu sagen, hier, ich kriege noch 40 Euro für euch, weil es jetzt labbrige Pommes gibt und dann gibt es noch, der Bürgermeister sagt noch ein paar Worte.
Genau, ja.
Also.
Ja, ja. Und da zähle ich mich dann halt vielleicht eher zu der 14 Tage mit einer Unterhose. So.
Ja.
Ja, gut, aber das ist ja auch wieder genau das, was ich meine. Ne? Es gibt halt für jeden etwas so. Und also wir hingen dann halt auf einmal irgendwie viel mit diesem anderen Team ab, ne? Diese zwei aus Kanada. Und die waren halt so absolute Jünger. Die sind halt auch das Silk Road Mountain Race schon gefahren und das Atlas Mountain Race. Und die waren halt so, es gibt nichts Geileres und das ist irgendwie unsere Familie und so weiter. Und nächstes Jahr fahre ich alle drei Nelson Races und so. Ne? Und
okay.
Für die war das halt so richtig, ja. Und für die ist es auch super.
Ja. Gut, das ist in einem, also da geht es ja jetzt schon los, ne? Wer fährt alle in einem Jahr und so? Da gibt es ja auch schon. Ich weiß nur, wie ich nach dem Silk Road habe ich so anderthalb Monate gebraucht, um den Körper wieder so halbwegs klar zu kriegen.
Ja.
Deswegen bewundere ich auch so Sofiane und so, wenn die da hintereinander weg das Zeug kloppen. Also
ist krass, ne?
Ja. Aber wenn sie es können.
Na hier, Adrian, der hat das ja gewonnen, ne? Das Hellenic Mountain Race.
Genau, und dann ist er ja das Ascent Armenia auch gefahren jetzt.
Ja, und da ist er gefühlt mit dem Fahrrad rübergefahren. Also der ist ja irgendwie, der ist ja direkt in Griechenland geblieben mit dem Rad, oder? Also,
nee, der hat der nicht noch eine Tour? War der nicht? Ich weiß nur von Benk, der ist mit dem Fahrrad zurückgefahren quasi.
Genau, der ist mit dem Fahrrad,
In Italien hat er dann gebeten, dass mal ihn irgendwie jemand mitnimmt oder so, hatte ich nur mitgekriegt, aber
Der ist da zu dem Mogast noch hin.
Stimmt, und das habe ich nicht geschnallt, dass das eine Veranstaltung ist, weil ich dachte immer so, was ist das hier für ein Hashtag? Wofür steht denn das schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder politisch passiert?
Genau. Ich weiß auch gar nicht genau, wie man es ausspricht, aber das hängt hier auf jeden Fall mit Nico Bonanno, der hängt da irgendwie mit drin, weißt du? Der
Rahmenbauer, Ciclo Bonanno.
Genau. Der hängt da irgendwie mit drin, das sind irgendwie seine Freunde. Aber das sieht übrigens auch mega gut aus. Also das würde ich ehrlich gesagt auch gerne fahren nächstes Jahr.
Wo ist das? Was macht das? Was kann das?
Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt auch nachgucken. Aber das ist irgendwie so Norditalien, sag ich mal. Und das ist aber eher so. Gefühlt gibt es da auch verschiedene Routenoptionen oder sowas. Ich weiß nicht.
Also da kenne ich ja nur den Veneto Trail und sowas. Und
genau.
So.
Okay. Der steht auch auf meiner Liste hier.
Der soll sehr schön sein. Obwohl ich jetzt wieder jemanden bei meinem Franken-Graveler gesprochen habe, der sagte, war nicht so.
Ja, ehrlich?
Ja. Aber ich weiß nicht, woran es lag. So, der ist auch, den hatte ich mal beim Toskana Trail kennengelernt. Und da war er schwer beeindruckt. Und dann sagt er, jetzt ist er Rentner und der nimmt sich halt die Zeit und eiert das da so ein bisschen lang. Da sagt er, war jetzt nicht so. Aber ich weiß es nicht genau. Es gibt ja Veneto Trail und Veneto Gravel. Ne? Irgend sowas. Irgendwas, ja. Aber Mogas habe ich vorher nie gehört. Was? Das ist in Norditalien? Okay. Ich hatte nur gesehen, so ein paar meiner Instagram-Blase, die waren dann auf einmal ganz aktiv und dann aber auch ohne Gepäck irgendwie. Und ich dachte mir, gut, was soll denn das sein ohne Gepäck?
Oh. Geht ja gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich eher so ein Gravel Camp ist. Ich weiß es auch nicht. Aber ich muss mir nochmal angucken, weil das, das sieht super aus.
Ja.
Ja, ja.
Na, ich bin gespannt.
Viele Pläne wieder.
Ja, ich bin jetzt gespannt auf September. Da fahre ich dann hoffentlich endlich dieses Bohemian Border Bash. Ah. Ne? So, das will ich mir eben auch, weil ich jetzt natürlich auch nochmal den Film gesehen habe, ne, von 2021, der jetzt da neu ist, vom Marek Lemanski. Ich kenne immer nur die Instagram-Namen. Ja, die fahren gerade das Midnight Sun auch.
Genau, das sind doch die zwei Jungs von Focus, ne?
Genau, also Max und er, genau, beide Focus. Ja. Und den Film fand ich sehr gut, vom Stefan Wiesner heißt er. Der hat ja auch Three Peaks in Between gemacht, stimmt, mit der Jana Kesenheimer. Ja, und genau. Deswegen war das für mich klar, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das fand ich auch sehr schön.
Ja.
Das sah nicht so anstrengend aus, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber ich behalte mal die Vorstellung von, es ist anstrengend, lieber im Kopf, weil ich glaube, man kann sehr schnell Sachen unterschätzen und dann.
Auf jeden Fall. Also ich war letzte Woche nochmal Bier trinken mit einem Bekannten, den ich da bei dem Bohemian Border Bash kennengelernt hatte, Alexander Kracke. Und der ist auch das Atlas Mountain Race gefahren jetzt gerade, letztes Jahr, oder ich weiß gar nicht genau. Und wir sind beide immer noch der Meinung, dass das Bohemian Border Bash Race härter ist. Also er behauptet es härter als das Atlas Mountain Race, ich behaupte das härter als das Hellenic Mountain Race.
Okay.
Kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass es für uns beide das erste Rennen war und man einfach noch so völlig erschlagen war von dem, was da jetzt gerade mit einem abgeht. Aber also unterschätze ich es nicht.
Ja, ich hatte die Sandra Schubert, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist Redakteurin.
Aus dem Podcast von dir.
Genau. So, die ist ja auch Redakteurin und die hatte irgendwann, also irgendwann machte das Tourmagazin oder sowas, machte so eine Liste, das sind die härtesten Bikepacking-Rennen der Welt. So. Ja. Und dann tauchte da das Bohemian Border Bash auf und ich dachte so, okay, aber wer macht denn so eine Listen? Ja, also wonach bemisst du denn das? Und dann stelle ich fest, Sandra macht so eine Listen. Ja, das ist, die hatte das dann. Ja. Und dann hatte ich irgendwie geschrieben, sagte so, ja, also wie kommst du jetzt drauf? So, ne? Weil mir hat ehrlicherweise damals eher missfallen, dass jetzt sowas losgeht. Das war so eine kurze Phase, da war dann auf einmal das Transbalkan Race auch, die sagten, haben sich damit gebrüstet, dass sie noch härter sind, wo ich dachte, wo soll denn das jetzt hingehen? Ne? Also, das macht mich ja jetzt nicht besser oder so. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf tolle Tage und darum geht es mir eigentlich nur. Und ich habe jetzt auch bis zum Sonntag habe ich mir jetzt dann auch Zeit, also nicht, dass ich bis dahin fahre, aber dass ich zumindest bis dahin da bin, weil dann ist ja gleich dieses Bash dann irgendwie dran.
So. Ist dieses Camp da direkt wieder am Anschluss, oder?
Ja, das macht er jetzt. Ich war nur kurz, weil du vorhin sagtest, er steckt da noch so ganz viel Herzblut rein und alles so. Ja. Ich war nur kurz so am Zucken, als er jetzt im Sommer dieses Border Bash Aragon in Spanien da so, wo ich mir dachte, au, jetzt geht das schon los. Ne, jetzt mal da und dann da und dann wird es nämlich langsam schwierig.
Ich glaube, da ist SRAM auf ihn zugekommen und hat ihn gefragt, ob er das für SRAM sozusagen organisieren kann.
Ja,
das also ich glaube, super. Das war gar nicht jetzt so von ihm aus.
Aber er fährt ein schönes Fahrrad.
Das stimmt.
Und ich hatte Andre, das wollte ich erzählen. Ich hatte Andre geschrieben, der ist ja auch Hellenic gefahren. So, dann hatte ich ihn geschrieben, weil er irgendwo hatte eine Story. Und dann habe ich geschrieben, hallo Andre, bitte lass dich nicht inspirieren für deine eigenen Races. Und dann schrieb er nur zurück, keine Angst, so etwas tue ich Menschen nicht an. Also er sagte, das ist, weiß ich nicht. Aber wir wissen natürlich auch, ne, du bist eine Stunde später an der gleichen Stelle und da ist völlig anderes, ne, wie mit dem Fluss, ne, wo Max sagt,
genau.
Das war lebensgefährlich und du gehst da vorbei und sagst, das war wunderschön, wir sind ja auch ins Wasser gesprungen. Ja, ja. Max ist auch ins Wasser gesprungen, aber nicht freiwillig.
Unfreiwillig. Genau. Ja. Also sowas tut der André den Leuten nicht an, da habe ich eine andere Meinung dazu. Das tut er schon.
Ja, der Mann kurz und knackig, aber das 1000 Mal. Ne?
Ja. So. Ja. Ja, vor allem psychologisch fand ich das manchmal wirklich hart, dass du da echt einen auf allen Vieren irgendeinen so Wanderweg raufkraxelst und dann kommst du oben an und da ist halt eine scheiß Asphaltstraße, ne? Ja. Wo du denkst so, warum bin ich jetzt gerade von hier rauf? Warum nicht irgendwie 10 Meter daneben? Also, ja. Und das fand ich schon beim Hellenic Mountain Race, also da gab es halt immer einfach keine anderen Wege.
Ja. Ja, das kann aber auch deprimierend sein, dass du sagst, ja gut, ja, ja. Vielleicht gibt es einen Grund, warum hier nur eine Straße hochgeht. So, ja, vielleicht, weil da oben einfach nichts ist. Ja. Nein, im Film jetzt vom Bohemian Border Bash Race, da hatten sie das auch so anklingen lassen, diese ewig gerade Auswege. Ne? Also wo du sagst, okay, jetzt war ich sehe jetzt schon, wo ich in 3 Stunden bin und das jetzt stundenlang, das ist ja auch...
Ja, vor allem, du bist gerade irgendwo raufgefahren und freust dich auf so einen Downhill, aber du siehst direkt wieder, wo es wieder hochgeht. Ne? Das ist immer so mega steil.
Naja, mal gucken. Also, ja, ich freue mich schon. Na, wenn's Wetter
stimmt. Mach dir eine gute Übersetzung dran.
Da habe ich immer. Weißt du doch. Und elektronisch. Okay. Nee, ich hab heute mein Tretlager ausgebaut und alles Mögliche, weil wir sind leider meine Felgen wieder gebrochen. Also es hat irgendwo geknackt und dann habe ich immer so eine Routine, wo ich überall gucke, unter anderem auch an den Felgen und tschack.
Und Felgen sind gebrochen.
Schon zum zweiten Mal. Das sind so Carbonfelgen, dann waren die nach 1300 im Eimer. Dann wurden die ersetzt, weil es hieß, waren Produktionsfehler und Materialfehler, habe ich neue und jetzt bin ich mit den 5000 gefahren und jetzt sind sie wieder im Eimer. Aber ich kläre das gerade, Lightwolf hat die gebaut. Also nicht die Felgen, sondern das Rad und so. Und die sind ja immer super kompromissbereit und sagen, sie kümmern sich jetzt schon. Ich habe Bilder geschickt, die kümmern sich jetzt. Und dann gucken wir, und dann will ich jetzt auf Beast Components wechseln, wenn es geht. Mach ich jetzt. Ja. Weil mein Kumpel Stefan, der fährt mit seinen 150 Kilo bei 1,35 Meter Körpergröße, fährt der nämlich Beast Components. Und da passiert nichts, weißt du? Und ich setze... Ich sportlicher Halbgott, und schack alles im Eimer. Na, jedenfalls habe ich heute auch wieder Tretlager ausgebaut und so. Also.
Ja. Na, ich fahre immer fleißig Alu-Felgen, einfach euch.
Ja, die habe ich jetzt auch wieder, meinen alten Laufrad. Der geht auch nicht kaputt. Der ist.
Genau, das hält.
Das sind so eine EMTB-Felgen, die halten alles aus.
Perfekt. Ja. Aber sag mal, das fährst du nicht im Race dieses Mal, ja?
Das Bohemian?
Ja.
Ja, doch.
Im Pair, meine ich.
Nee. Also Tobias tritt auch an, aber wir fahren das nicht im Pair und zwar, also nicht, weil wir uns nicht mehr mögen, wir waren ja auch jetzt schon bei meinem Frankfurt oder so, aber ich glaube, ich persönlich möchte gern auch sowas mal alleine machen, weil ich glaube, dass das nochmal eine andere Geschichte ist und das war auch ein Learning so ein bisschen aus dieser Pair-Geschichte. Wir harmonieren ganz gut, aber das, was du beschrieben hast mit dem jetzt muss der mal pinkeln, jetzt ist da noch was, jetzt ist hier noch was. Da war ich mit Tobias eigentlich ziemlich gut eingespielt. Also wir waren recht effizient. Das war aber nicht so geplant. Aber das hat sich halt, da merkst du halt, okay, da passt du ganz gut an. Aber ich würde gerne mal gucken, was ich so kann. Ja. Und ich liebäugle jetzt noch mit dem Transbalkan Race im nächsten Jahr. Ja, also ich habe da gerade Lust, also mir geht es nicht darum, diese Races zu machen und dann zu sagen, guck mal, ich bin ein toller Typ, sondern ich finde es einfach schön, da unten die Transbalkan-Ecke, die kenne ich nicht, Böhmen kenne ich aus DDR-Zeiten viel, da war ich viel im Urlaub und ich weiß, es ist eine wunderschöne Ecke und das gucke ich mir natürlich, weißt du, wenn da jemand, so ein Connoisseur wie André sich da hinsetzt und sagt, so, wie kann ich euch den Zahn ziehen, dann mache ich das natürlich, so.
Ja, super, voll. Ja, weißt du, was mir noch aufgefallen ist als Pair? Was ich auch als Problem gesehen habe für uns, wir kennen uns halt auch gut, ne? Wir sind auch gute Freunde, wir hatten die meiste Zeit zu viel Spaß.
Ja, das gilt für die Ehe.
Ja, genau. Ja, wobei bei der Ehe ist ja ganz gut, wenn man Spaß hat, aber bei einem Fahrradrennen muss man nicht unbedingt Spaß haben.
Ja.
Also der macht dich halt nicht schneller. Ne? Dann sitzt du irgendwo und dann ist es irgendwie schön und dann quatscht du und dann lachst du und so und dann unterhält man sich und dann erzählt man sich seine Lebensgeschichten und so richtig voran kommt man da halt einfach nicht. Ne?
Ja, das war bei Tobias und mir schon immer so, wir waren im Race-Modus.
Ja.
Also Tobias kriegt dann immer den Tunnelblick. Wir haben uns zwischendurch dann auch angeschwiegen und dann gab es auch mal so einen Vulkanmoment so. Ne? Dann muss man mal kurz die Grenzen wieder klären. Aber das ist so... Ja, aber das festigt, weißt du, wenn du das einmal hinter dir hast, das ist dann nochmal eine ganz andere Art und ändert ja nichts an meiner Zuneigung, aber es ist halt wichtig, wenn du diesen Fokus hast. So, und ich habe den dann ganz brutal. Also ich bin im normalen Leben eher einer, der sagt, na gut, dann macht ihr mal, ich muss das jetzt nicht mehr, aber das ist mir schon wichtig. Es gab zum Beispiel beim Atlas Mountain Race, da gab es eine Frau aus den USA, die hat einfach, also die war im Prinzip genauso schnell wie wir, aber die hat das einfach so gemacht, die ist halt nachts gefahren, die fuhr halt gerne nachts. Ja. Und ich bin immer ausgerastet, weil ich, weißt du, früh, und dann, wir haben nur 3-4 Stunden gepennt, dann stehst du auf, fährst in die Sonne und das Erste, was du siehst, ist diese Frau, die irgendwo im Frühstückspause macht. Ich sage, wo kommt denn die jetzt her? Wir fahren jetzt an der vorbei. Ich fahre den ganzen verdammten Tag, leg mich 4 Stunden hin, wach früh auf, sitzt die schon wieder da. Und das macht dich fertig. Und ich habe gesagt, Tobias, wir müssen ja so. Und Tobias immer so, wir halten Kurs, wir haben einen Plan, die Frau ist egal. Total nette Frau, ja, wir haben heute auch noch Kontakt, alles wunderbar. Die hat einen unterschiedlichen Rhythmus. Und da merke ich immer, da werde ich, das nervt mich. Und da will ich jetzt mal rauskriegen, macht mich das kaputt, ja, so, oder öffnet das nochmal neue Wege, so, keine Ahnung. Ja.
Also ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrung dann, wie das ist, das erste Mal das sozusagen umzudrehen. Also für mich war es ja jetzt nach ein paar Rennen alleine dann auf einmal auf Pair zu wechseln und für dich jetzt von Pair zu alleine.
Ja,
ja, mal musst gucken. Du mal einen Podcast mit dir selber machen danach.
Ach du, sowas habe ich ja ganz, ganz oft schon. Ich bin ja von im Jahr 2000 an, bin ich ja ganz alleine mal auf Radtour gewesen. Ne? Ja. Also vorher war ich mit Stefan und dann nicht mehr. Also das kenne ich ganz gut. Ich komme wunderbar, ich find mich super. Ja? Also ich komme mit mir sehr gut klar. Das ist immer das Wichtigste. Deswegen, das stört mich, glaube ich, weniger. Aber ich möchte halt mal gucken, wie ich mich selber im Griff habe. So. Das ist das, was ich nochmal so checken will. Übrigens, weil du sagtest Santa Barbara, ich war im Jahr 2001, bin ich direkt nach den Anschlägen ans Generalkonsulat in Los Angeles und habe dann dort gearbeitet und habe ich habe Strafgefangene in San Diego betreut und war dann auch unter anderem bei den Honorarkonsuln, unter anderem in Santa Barbara, weil da hatten wir mal einen Tag der offenen Tür und da sind alle Exildeutschen gekommen, um Rentenversicherung, Pässe, keine Ahnung, was zu machen. Ja. Und dann habe ich Nastassja Kinski und Ralf Möller kennengelernt, weil ich habe dann den Nationalfeiertag vorbereitet in so einem Automuseum am Wilshire Boulevard in Los Angeles, das weiß ich noch.
Sehr gut.
So, aber da wart ihr wahrscheinlich noch nicht da.
Die wohnen alle. Nee, 2001 war ich noch in der Schule, würde ich
überhaupt. Da siehst du mal, wie alt ich bin, ne? Und dann und das Jahr davor war ich in Mauretanien an der deutschen Botschaft. Ich wollte nämlich meinen diplomatischen Dienst und bin dann, ich habe internationale Politik studiert, bin dann Mauretanien und dann Los Angeles und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und ich habe gesagt, ja, so mein Plan ist eigentlich so in die Krisenstaaten zu gehen, da wo Krieg ist, so und Niger und sowas. Und dann sagt sie, ja. Dann sehen wir uns halt nicht wieder. Ich gesagt, na gut, okay. Und dann war ich im Europaparlament 3 Jahre für eine Europaabgeordnete aus Brandenburg. Ja, aus Brandenburg. War ganz interessant.
Ja.
Na gut, wo jetzt geht's für dich noch hin dieses Jahr? Machst du noch irgendwas? Oder hast du jetzt Schnauze voll?
Nee, gar nicht. Nee. Ich würde eigentlich gerne noch irgendwie ein bisschen was fahren, aber so richtig einen Plan gibt es noch nicht. So im September ist irgendwie. Würde sich irgendwie anbieten, noch was zu machen. Ich arbeite gerade noch dran, so eine kleine Route aufzubauen selber, um mal zu gucken, wo führt das hin? So ein griechisches Island-Hopping sozusagen. Mhm. Und die erste Route habe ich fertig gebaut. Das sind schon auch sehr anspruchsvolle 160 Kilometer.
Okay.
Und da baue ich jetzt diesen Sommer noch auf den 2 Nachbarinseln noch ein paar Routen dazu. Genau, und dann
das ist geht dann das auch raus. Gran Guanche Hellas Edition.
Ja, genau. Ja. Nee, aber es ist kein Rennen oder sowas, sondern einfach nur, wenn da jemand Lust hat, das zu fahren, kann er das gerne fahren und wenn nicht, dann auch nicht. Aber das, das könnte ich mir gut vorstellen, das öfter mal zu machen.
Dann soll die vom Gran Guanche dann die lange Fähre bis auf die griechischen Inseln nehmen, so 40 Stunden oder so.
Eine,
und dann, keine Ahnung, machen wir dann.
Genau. Ja.
Ja. Das klingt interessant.
Ja. Gran Guanche hat sich auch mal interessant angehört.
Ja, vor allem Road und Gravel, ne? Also dass sie da halt eben zwei unterschiedliche Routen haben. Ja.
Die haben doch sogar noch eine Mountainbike-Version, oder? Die haben sogar 3 Versionen.
Das kann sein, ja. Irgendwas in der Richtung. Ja, es gibt so viele interessante Geschichtchen da. Ich gucke mir da auch gerade so ein bisschen nähere ja. Sachen an. Nur wenn dich hier reizt, 1000 Kilometer durch Schleswig-Holstein, kann ich dir den Hackenpedder empfehlen, ah. den der Nils da entwickelt hat. Der startet jetzt ja. im Juli.
Das ist von diesem anderen Podcast, ne? Von diesem,
wo
man
nicht
lange zuhören kann, weil man da immer viel lachen muss.
Ja, das ist nicht vom Plattfuß-Podcast. Das ist der Matschfuß. Die fahren nur 100 Kilometer. Ah. Das sind Triathleten. So, okay. Die fahren nicht lang. Ja, okay. So, okay. Aber der Nils, der hängt da, also der ist einfach nur befreundet mit denen, aber der ist aufs Atlas und das Bohemian Border Bash gefahren. Da haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Und der hat es aus Trainingszwecken sich das quasi zusammengescoutet. Also letztendlich ist das so entstanden wie das Highland Trail 550 da in Schottland. Ja. Das war eigentlich auch nur eine Trainingsrunde und ist jetzt halt so ein Dingens. Und das hat jetzt Nils da mit seinen 1000 Kilometern oder 600 Kilometern da gemacht, Schleswig-Holstein.
Ja, das muss ich mir mal angucken. Ja. Na, jetzt im Oktober ist, glaube ich, auch wieder Berlin, Angermünde, Berlin. Der BAP von den Steffen-Wolf-Jungs.
Genau.
Das bin ich letztes Jahr auch schon mit einem Freund auf dem Tandem Bub gefahren. Das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder machen. Genau.
Ja. Aber BAP ist doch mehr Road, ne?
Naja, das soll eigentlich so Kopfsteinpflaster, das soll so ein Herbstklassiker sein.
Okay.
Aber ich sag mal, also das würde ich jetzt nicht mit dem Rennrad so wie Paris-Roubaix fahren, sondern das ist schon Offroad auch.
Ja. Umso interessanter wäre es, was jetzt, wenn die Schwester noch mitmachen würde, was es dann gäbe, ne? Bub, Bab und Beb oder sowas. Eisenach, Berlin, Eisenach, Berlin.
Ja. Beb. Oh Gott. Ja. Okay. Nee, genau, aber das sind wir immer auf dem Tandem gefahren und das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder machen irgendwie. Das ist immer lustig.
Naja, gut, jetzt mit Per hast du es ja jetzt dieses Jahr dann, ne?
Genau. Ja, auf dem Tandem ist man dann noch mal näher.
Oh Gott. Na gut, Mensch, Friedolin, vielen Dank.
Schön war's.
Danke dir. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich mal wieder sehe, weil ich fand das ein sehr angenehmes und spontanes Treffen auf der Kollektiv und ich bin sonst eher... scheu würde ich nicht sagen, aber ich bin jetzt nicht aktiv auf Leute zugehen. Und ich glaube, du hast mich auch angesprochen.
Ja, genau. Ja, weil ich deine Stimme kannte.
Ah, super. Das ist, so beginnen eigentlich nur Romanzen. Hey, ich kenne doch deine Stimme. Ja, ist klar.
Na, vielleicht komme ich ja im September zu deiner Ankunft nach
zum Bash. Ah, super. Na, dann kenne ich ja jemanden.
Aber mal gucken, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber eigentlich war das voll nett, als ich da beim Race angekommen bin. Das war eigentlich irgendwie gut.
Ja.
Könnte man ja machen, ist nicht weit von hier.
Ja. Kostet auch genauso viel wie ein Nelson Trees Rennen. Ja, ich weiß, ich glaub auch so 300 Euro oder so, als ich da mal geguckt habe. Also, ich hatte mich immer gefragt, weil das war ja eine Zeit lang, war das ja so der Geheimtipp, ne? Wir gehen und wir treffen uns alle beim Bashen. Ich dachte so, oh Gott, was verpasse ich, was verpasse ich? Und dann habe ich gesehen, ich verpasse 350 Euro. Na gut, und was ist dort? Schwein. Also es wird ganz viel Fleisch irgendwie gemacht und Feuer und irgendwelche Ritter. Und dann dachte ich mir, okay, da weiß ich nicht genau, was das jetzt ist. Ich habe auch lange gebraucht. Cool,
in diesen kleinen Hütten da im Wald Weil das ist halt genau das, was mir gefehlt hat beim Hellenic Mountain Race, ne? Dass da alle nochmal so zusammenkommen und ein bisschen abhängen.
Ja, eine Camp-Atmosphäre, ne?
Ja, da ist einfach gar nichts. Du kannst gar nicht irgendwo anders hin, so.
Ja.
Und dann
hängst
du da einfach ab.
Ja. Ich war da früher zu DDR-Zeiten viel beim Jugendzelt. Wir sind immer in der sächsischen Schweiz gewesen oder dann rüber nach Jetrischowitze und dort auch in dieser Camp-Nähe, da waren wir auch und haben dort unsere Jugendlager gemacht mit der Kirche und so. Deswegen, da freue ich mich drauf.
Ja.
Okay, das wäre klasse für dich. Dann sehen wir uns. Ja.
Voll gut.
Dann sage ich mal, beim nächsten Mal kriegst du ein Visum und deinen Rentenbescheid von mir for free. In Santa Barbara oder weiß ich wo.
Fantastisch.
Also, bis dann. Vielen Dank.
Bis bald.
Ciao.
Danke dir.